die uns heute nicht erhalten ist. Mehr bekannt ist uns dann die sogenannte Vulgata, die von Hieronymus herausgegeben wird, der als Kirchenlehrer in Israel in einem Kloster arbeitet und dann etwa ab 390 die Bibel ins Lateinische übersetzt, also die Sprache, die im ganzen westlichen Teil des Römischen Reiches gesprochen worden ist. Darüber hinaus finden wir aus diesen ersten ein, zwei Jahrhunderten Übersetzungen der Bibel ins Syrische, das ist die sogenannte Peshitta. Oder wir finden dann auch Übersetzungen ins Aramäische, in verschiedene aramäische Dialekte, zum Beispiel von Tatian aus dem Jahr 172 nach Christus. Wir haben dann ein aramäisches Neues Testament, was dort erwähnt wird. Wir haben dann eben auch in verschiedene andere Dialekte, so zum Beispiel auch das Koptische, also das, was man in Ägypten spricht, was bis heute von den Christen dort gesprochen wird, haben wir schon im 3. Jahrhundert. Wir haben dann äthiopische Bibelübersetzungen, das ist eben der Kämmerer aus dem Morgenland, der uns ja auch in der Bibel schon erwähnt wird, der trägt das Evangelium nach Äthiopien und dort haben wir aus dem 4. Jahrhundert Übersetzungen. Wir haben dann Bibelübersetzungen ins Arabische hinein. Das ist schon im 6., 7. Jahrhundert die frühesten, so dass wir davon ausgehen können, schon bevor der Islam sich in der arabischen Welt ausbreitet, haben wir dort Übersetzungen der ganzen Bibel. Möglicherweise sind da ja auch Reste, die dann dem Mohammed in Erinnerung kommen, als er dann seinen Koran verfasst. Denn da sind ja viele Parallelen, viele Anklänge, die wir dann unmittelbar wiedererkennen, auch wenn dann manche Dinge verschoben und verfälscht worden sind. Im Mittelalter, also ich möchte jetzt sagen, warum ich das erwähne. Ich erwähne das, um vor Augen zu führen, dass die Idee der Bibelübersetzung keine neuzeitliche ist. Das ist nicht etwas, wo wir sagen können, na jetzt sind wir ja so klug, jetzt haben wir endlich begriffen, müssen wir die Bibel in die heimische Sprache übersetzen, sondern das war den Christen von Anfang an klar. Von Anfang an war deutlich, die Menschen müssen in einer Sprache, die ihnen allgemein verständlich ist, die Worte Gottes lesen können. Das war übrigens ja auch der Grund, warum das Neue Testament in Griechisch verfasst worden ist. Denn hätte man es originalgetreu wiedergegeben, dann hätte man ja die Worte Jesu in Aramäisch bzw. Hebräisch aufschreiben müssen. Denn wir wissen ziemlich sicher, Jesus hat in Israel nicht Griechisch gesprochen, sondern Aramäisch bzw. Hebräisch. Und hier war schon eine erste Übersetzung von dem Gehörten, was man von Jesus gehört hat, dann aufgeschrieben im Neuen Testament, zumindest was die Evangelien betrifft, dann übersetzt ins Griechische hinein. Man hat das getan, weil man gemerkt hat, das kommt den Menschen näher, das verstehen sie besser, so können sie das aufnehmen. Und so wissen wir, dass bei dieser ganzen Missionsbestrebungen, die ja auch nicht erst neuzeitlich sind, sondern schon in dieser frühen Kirche anfangen, dass man da begleitend gesagt hat, die Leute müssen die Bibel oder zumindest Teile der Bibel in ihrer Muttersprache lesen können. Im Mittelalter ist das etwas zurückgegangen, weil man die Mission aus dem Blick verloren hat. Ganz Europa war christianisiert, war formal christlich. Man beschränkte sich auf Europa. Alles, was da außerhalb Europas war, das war unheimlich und fremd. Da wurden die Monster und Ungeheuer. Das waren tatsächlich die Vorstellungen, die die Menschen gehabt haben. Ihr könnt das auf mittelalterlichen Bilderhandschriften sehen, wo dann eben, wenn man da über die Karpaten oder über den Ural hinüberkommt, dahinter wohnen dann alle möglichen seltsamen Wesen. Da gab es zum Beispiel den Einfüßler, also der dann nicht zwei Füße hat, sondern auf einem läuft. Und man sich vorstellte, dass der sich auf den Rücken legte, um den in die Sonne zu halten und dann wie ein Schirm sich darunter eben im Schatten liegen zu können. Ist natürlich alles absurd, aber solche Vorstellungen hatte man. Und wenn man niemanden das Evangelium weitergeben muss, dann war auch keine Notwendigkeit, die Bibel zu übersetzen. Also deshalb im Mittelalter relativ wenig. Das Ganze brach auf in der Zeit der Kreuzzüge, weil hier war man wieder neu konfrontiert mit Menschen, die einen total anderen Glauben hatten. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass in der Kreuzzugzeit nicht nur mit Gewalt gegen Muslime vorgegangen worden ist, sondern dass es parallel dazu eine intensive Missionsbestrebungen gab, auf friedliche Art und Weise Muslime für den christlichen Glauben zu gewinnen. Beispielsweise wissen wir von Thomas von Aquin, der damals ein Handbuch geschrieben hat, seine Summa Theologicae ad Gentilis, also für die Heiden, also eine Summe der Theologie, eine Zusammenfassung der Theologie für die Heiden. Das hat er bewusst geschrieben für Händler, für Reisende, die in Länder gekommen sind, wo die Menschen keine Christen waren. Und man hatte auch Bibelübersetzungen angefertigt. Unter anderem wisst ihr vielleicht, dass auch Franz von Assisi ja während der Zeit der Kreuzzüge friedlich mit einigen Mönchen nach Alexandrien gegangen ist, also nach Ägypten gegangen ist, um dort das Evangelium zu predigen. Also auch das gab es da. Es war nicht nur Gewalttätigkeit. Und so entstehen in dieser Zeit auch wieder neue Bibelübersetzungen. Wir wissen, dass in der Folgezeit, das heißt, wir sind im Spätmittelalter, ab dem 12., 13., 14. Jahrhundert, dann auch zahlreiche Bibelübersetzungen neu in europäische Sprachen angefertigt werden. Denn bis dahin war die Amtssprache der Kirche war Latein gewesen. Das ist ja bis heute im Vatikan noch der Fall, dass alle Verlautbarungen erst einmal in Latein verfasst werden und dann übersetzt werden in die einzelnen Landessprachen. So ähnlich könnte man sagen wie heute das Englisch. Nicht? Also international konnte man überall studieren, aber dann eben auf Latein. Und deshalb war es für die Gebildeten nicht nötig, in die Landessprache zu übersetzen. Das änderte sich, als beispielsweise im 13. Jahrhundert John Wycliffe in England die Bibel ins Englische übersetzte. Der ist ja dann Pate beziehungsweise Namensgeber der namensgleichen Missionsgesellschaft, Wycliffe Bibelübersetzer, die sich bis heute das Ziel setzen, möglichst in jede Sprache der Welt die Teile der Bibel zu übersetzen. Sie sind nicht die einzigen. Auch die Deutsche Bibelgesellschaft, die Internationale Bibelgesellschaft und auch andere Organisationen machen ähnliche Projekte, aber das ist eben eine Organisation. Und der Namensgeber ist jener John Wycliffe aus dem 13. Jahrhundert, der die Bibel ins Englische übersetzt, damit die einfache Bevölkerung das lesen kann. Darüber hinaus hat man dann auch angefangen, die Gottesdienste in die einheimischen Sprachen zu halten. Die im Englischen bis heute bekannteste Bibelübersetzung ist im Jahr 1611 herausgekommen, die sogenannte King James Version. Also das heißt von König James, nicht angeregte Übersetzung, die bis heute als Normalversion, als die weit verbreitetste gilt, ähnlich wie vielleicht bei uns die Luther-Übersetzung. In den letzten Jahren sind natürlich auch im Englischen zahlreiche neue Übersetzungen herausgekommen. So bekannt geworden sind die New English Bible von 1961, revidiert 1970, die etwas stärker umgangssprachlich ausgerichtet ist, ähnlich wie vielleicht die Hoffnung für alle oder die gute Nachricht Bibel. Dann gibt die Good News Bible von 1976 oder die Inclusive Version von 1995, die noch relativ neu ist. Auch die New American Bible, die 1987 revidiert worden ist, gehört eher in diesen Bereich. Die ist allerdings stärker katholisch geprägt und jetzt nicht ganz so stark paraphrasiert. Ich werde jetzt nicht auf die Bibelübersetzungen in andere europäische Sprachen mit eingehen. Ich habe in meinem Buch dann auch Hinweise auf Italienisch, Spanisch, Skandinavisch und so weiter, Russisch. Das will ich jetzt hier nicht tun. Ich möchte stärker auf unsere Situation in Deutschland eingehen und dabei zuerst einmal hervorheben, wir sind in Deutschland in einer außerordentlich privilegierten Situation. Dass es nämlich kaum eine andere europäische Sprache gibt, in der so viele verschiedene Bibelübersetzungen angefertigt worden sind und auch eine relativ große Anzahl von zuverlässigen Bibelübersetzungen. Beispielsweise, wenn man im Russischen sieht, im Russischen ist Standardübersetzung eine aus dem vorletzten Jahrhundert stammende, die jetzt gerade neu erarbeitet worden ist, und eine einzige Neuübersetzung, die auch erst gerade vor wenigen Jahren fertig geworden ist. Und das in einem riesigen Land, wo viele Millionen Menschen eigentlich in der Bibel lesen könnten. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr hättet jetzt nur Luther-Übersetzung 1912 oder noch eben ein bisschen älter. Das kann man ja auch lesen. Ich meine, ich habe das jahrelang gelesen, aber es ist schon uns eine Hilfe, dass wir da mal vergleichen können, dass wir andere Bibeln heranziehen können. Also zuerst einmal die Aufforderung, freut euch darüber, dass wir im Deutschen so viele auch gute Bibelübersetzungen haben. Die früheste deutsche Bibelübersetzung stammt von Wulfila aus dem Jahr 340. Also wir sehen, wir sind da noch gute 1200 Jahre vor Luther. Da gab es die erste Bibelübersetzung. Allerdings müssen wir sagen, dass diese Bibelübersetzung nicht mehr so ganz für uns heute lesbar wäre, denn die deutsche Sprache hat sich bei einigen Rechtschreibreformen, die es ja in der Zwischenzeit gegeben hat, dann etwas verändert. Das fängt dann zum Beispiel, das Vaterunser fängt dann an, Atta Ussa Tu Im Himinam. Also man kann das noch so ein bisschen erkennen, dass das da eine Ähnlichkeit gibt, aber dieses Gotisch, wie es damals hieß, war eben ist für uns heute nicht mehr ganz verständlich. Aber wir sehen sehr frühe Bibelübersetzungen auch im Deutschen. Im 8. Jahrhundert finden wir dann zum Beispiel eine Übersetzung vom Kloster Reichenau, wo Teile dann des Alten und des Neuen Testaments übersetzt worden sind. In karolingischer Zeit, das heißt im späten 8. Jahrhundert, von Karl dem Großen angeregt, gab es dann eine weitere Bibelübersetzung. Eine noch spätere ist dann im Jahr 1000 von Notger ebenfalls hier ein Mönch angefertigt worden. Teile haben wir dann auch in der sogenannten Heliant, das sind dann Dichtungen, wo man sich relativ frei der Bibel angenähert hat und Teile in der damaligen Umgangssprache wiedergegeben hat. Wir merken also auch, so etwas wie Hoffnung für alle ist nicht ganz neu, das gab es auch schon im Mittelalter. Dann haben wir als vollständige Bibelübersetzungen die Augsburger Bibel von 1350. Dann haben wir die Münchner Bibel von 1472, die Straßburger Bibel von 1466. Und da gibt es noch einige andere, die relativ weit verbreitet gewesen sind. Und das Besondere der Lutherbibel war ja eigentlich nur, dass sie erstmal sehr sprachgewaltig übersetzt worden war. Also das heißt, dass Luther ein sehr gutes Sprachgefühl gehabt hat. Dass parallel dazu der Buchdruck erfunden worden ist und man die Bibel jetzt sehr, sehr viel günstiger und schneller herstellen konnte. Dass Luther hier nicht in einen heimischen Dialekt übersetzte, sondern eben in eine Kanzleisprache. Und diese Kanzleisprache eben allgemein verständlich gewesen war und sich deshalb das Ganze weit verbreitete. Das waren die Besonderheiten und natürlich, dass es parallel zur Reformation entstand. Diese Bibel ist bis heute die im deutschen Sprachraum prägende und maßgebende, auch wenn dann später durch Zwingli initiiert die Zürcher Bibel herausgekommen ist, die ja gerade in diesem Jahr eine neue Revision erfahren hat. Darüber hinaus gab es dann auch die sogenannte Froschauer Bibel, die ebenfalls im Rahmen der Reformation entstanden ist, im Pietismus, die Piscator-Bibel, 1602 herausgegeben. Dann der Ludwig Graf von Zinzendorf, der hatte dann eine Revision der Lutherbibel angeregt, hat ihm sehr viel Ärger eingetragen, weil man in der Kirche meinte, das könne man doch nicht tun, an dieser heiligen Übersetzung irgendwas zu verändern. Wobei man sagen muss, eben auch Luther war da ja nicht unfehlbar. Die Berleburger Bibel, 1626 war mir eine von Extrempositionen aus dem Pietismus. Da sind dann auch manche sehr exklusive Interpretationen in der Übersetzung, was jetzt nun die Endzeitprophetie und so weiter angeht, mit hineingenommen worden. Es gab in dieser Zeit auch rationalistische Bibelübersetzungen, indem man die Wunder versucht hatte, alle zu eliminieren, indem man dann auch Bibelkritik schon in die Bibelübersetzung eingeführt hat. Katholische Übersetzungen möchte ich hier nur nennen. Bekannt geworden sind die von Hans Emser oder eben von Franz von Alioli, die es bis heute gibt. Auch die Einheitsübersetzung ist ja eine erst einmal von verschiedenen Konfessionen zusammen angefertigte. Die neueste Revision der Einheitsübersetzung ist dann nur noch in katholischer Verantwortung, weil die evangelische Kirche sich zurückgezogen hat, aufgrund der Forderung der Katholiken, dass sie gesagt haben, das letzte Wort, das hätte die katholische Bibelkommission. Und da haben die Evangelischen natürlich gesagt, nee, das können wir ja so nicht machen, das geht nicht, und haben sich dann daraus zurückgezogen. Es gibt auch jüdische Bibelübersetzungen, die wir mit heranziehen können. Eine bekannte ist beispielsweise von Goldschmidt, noch bekannter uns vielleicht die von Martin Buber und Fritz Rosenzweig. In der Gegenwart haben wir dann verschiedene Bibelübersetzungen, die uns so zur Verfügung stehen. Wenn ich da einmal die katholischen außer Acht lasse, dann bleiben da für uns die Lutherbibel, die in einer sehr guten Form, nämlich die letzte, die wir haben, 1984 herausgekommen ist. Es gab zwischenzeitlich mal einen etwas verunglückten Versuch 1975, wo man die Lutherbibel versucht hatte, sehr anzupassen und dann auch zum Teil bibelkritische Ideen mit hineingenommen hat. Diese 1984er Luther ist eigentlich eine sehr gute, sehr empfehlenswert. Die ist auch am weitesten verbreitet in Deutschland. Von den Brüdergemeinden herausgegeben ist die Elberfelder Bibelübersetzung, das Neue Testament 1855, die ganze Bibel 1871 herausgegeben. Sie orientiert sich insbesondere an der Theologie von John Nelson Darby. An einigen Stellen merkt man das durchaus auch, wobei sie im Großen und Ganzen sehr solide gearbeitet ist und auch relativ genau versucht, sich am originalen Bibeltext zu orientieren. Die gibt es in verschiedenen Neuausgaben. Die neuesten davon sind die Heilige Schrift aus dem Grundtext neu übersetzt von der christlichen Schriftenverbreitung in Hückeswagen 2003 herausgegeben. Das ist eine Bibel, wo lediglich die alten Begriffe der Elberfelder Bibel, zum Beispiel, wenn da immer Jehova stand, verändert worden sind. Sonst ist es aber genau derselbe Wortlaut der alten Elberfelder, das heißt der unrevidierten. Dann gibt es eine ganz neue Revision der Elberfelder Bibel im letzten Jahr herausgekommen, in der gemeinsamen Herausgabe vom Burghaus Verlag und der Christlichen Verlagsgesellschaft in Willenburg 2006. Die durchaus auch relativ gut ist. Also wer mal reinschaut, relativ gut, leichter, deutlich leichter lesbar als die alte Elberfelder Bibel. Trotzdem aber hat sie ihre Textgenauigkeit bewahrt. In den Kreisen der insbesondere landskirchlichen Gemeinschaften war verbreitet die Bibel von Franz Eugen Schlachter. Der hat diese Bibel herausgegeben im Jahr 1905 das erste Mal. Die hat dann zahlreiche Auflagen neu erlebt, wurde 1951 leicht revidiert herausgegeben. Das ist meistens die, die viele von uns kennen. Dann gibt es jetzt relativ neu die Schlachter 2000, die allerdings nicht im Jahr 2000, sondern 2002 herausgekommen ist und die als in verschiedenen Grundlagen, unter anderem in der MacArthur Studienbibel zugrunde gelegt wird, aber eben auch in einigen anderen Bibelausgaben. Die ist sprachlich relativ verständlich, philologisch und theologisch durchaus sehr zuverlässig und lässt sich nach meinem Dafürhalten sehr gut lesen. Ich glaube auch, dass jeder, der sonst mit Bibelausgaben Schwierigkeiten hat, dass er die ohne Probleme lesen kann. Also ich glaube auch, Jugendliche können die tatsächlich sehr gut lesen. Also das finde ich eine gelungene Übersetzung dabei. Eine, die schon etwas älter ist, die ein ähnliches Ziel hat, ist die von Ludwig Albrecht, 1920 herausgegeben, hat einen für die damalige Zeit aktuellen Stil gehabt, war auch relativ textgenau, müsste allerdings mal wieder korrigiert, also überarbeitet werden. Sie hat zum Teil auch recht eigenwillige, manchmal auch bibelkritische Anmerkungen im Text, das sollte man wissen. Hermann Menge hat ebenfalls eine Bibel herausgegeben, die von der Württembergischen Bibelgesellschaft 1923 das erste Mal herausgekommen ist. Hohe Verständlichkeit, sehr ausgewählten Stil, auch relativ textgenau. Wenn ihr die irgendwo mal findet, kann man auch mal zum Vergleich heranziehen. Ähnliches ist die von Hans Bruhn herausgegebene Bibelübersetzung. Er war Mitarbeiter der Deutschen Christlichen Studentenvereinigung und wollte speziell für dieses Klientel eine Bibelübersetzung anfertigen. Das hat er dann auch gemacht. Die wurde dann noch einmal überarbeitet. Aus dem Jahr 1963 ist die momentan gültige oder die momentan verbreitete. Er hat dann, was besonders interessant ist, auch sehr passende, gute Kommentierungen in die Überschrift mit hineingenommen. Eine auf wörtliche Übersetzung zielende Bibelausgabe ebenfalls empfehlenswert. Es gibt dann eine von Ulrich Wilkens, die auch aus dem griechischen Hebräischen übersetzt worden ist mit eigenen Erläuterungen. Die würde ich jetzt hier nicht unbedingt ganz zurückstellen, aber würde ich sagen, ist von der Qualität hinter den von mir gerade genannten anzuordnende. Dann gibt es natürlich auch jetzt im Deutschen vor einigen Jahren herausgekommen die Interlinearübersetzung. Das ist im Alten Testament erst im Jahr 2003 herausgekommen, das Neue Testament 1995. Da geht es ja darum, ihr wisst vom Hensler Verlag, oben drüber griechische, hebräische Texte, unten drunter dann, ich weiß nicht, oben drüber jedenfalls direkt dabei, dann den deutschen Text. Das soll nicht die Illusion bei manchen von euch wecken, ihr könntet dann griechisch und hebräisch, wenn ihr darin lest. Das ist dann eher falsch. Diese Bibel kann sogar dazu verführen, dass man meint, jetzt hätte man das Original. Das ist Quatsch, muss man sagen dafür. Das ist nicht das Original. Und man kann nicht in keiner Sprache wortwörtlich übersetzen. Also ich hoffe, ich schockiere euch dabei nicht, aber diese Übersetzungsmöglichkeit gibt's nicht. Wenn einige von euch gut Englisch sprechen, dann werdet ihr feststellen, selbst vom Englischen zum Deutschen ist das nicht möglich, sondern da gibt es immer gewisse Aspekte eines Wortes, die kann man nicht mit einem selben Wort im Deutschen wiedergeben, weil das Wortfeld im Englischen anderes ist als im Deutschen. Und das werdet ihr merken, da stecken häufig andere Sachen mit drin. Manchmal sind auch Wortbilder, wo es unsinnig ist, die wörtlich zu übersetzen, weil dann versteht die keiner mehr. Meinetwegen, wenn ein Engländer davon redet, it's raining cats and dogs. Und wenn du das aufs Deutsche übersetzt, wörtlich, und sagst, ich nehme es ganz genau, es regnet Katzen und Hunde, dann würde wahrscheinlich ein Deutscher, der dieses Wortspiel nicht kennt, weil es das im Deutschen nicht gibt, der würde sagen, Gott hat ein Wunder getan, da sind Katzen und Hunde vom Himmel gefallen. Was damit der Engländer natürlich gar nicht meint. Sondern wenn ich es jetzt genau übersetzen wollte, müsste ich vielleicht im Deutschen übersetzen, ja, es regnete, wie sagt man dann, im Deutschen, schüttelte wie aus Eimern, oder es regnete Bindfäden, oder irgendwie so etwas. Das ist natürlich nicht mehr wörtlich, ist aber das, was der Deutsche darunter versteht. Oder ihr wisst ja beispielsweise, dass wir im Griechischen fünf verschiedene Ausdrücke für Liebe haben. Im Deutschen halt nicht. Ja, wie übersetzen wir das dann? Wir haben im Hebräischen zum Beispiel neben dem Singular und Plural, also das heißt Einzahl und Mehrzahl, als Verbform, gibt es ein Dual. Wenn zwei Personen etwas tun, gibt es eine spezielle Sprachform. Ja, wie will man das übersetzen? Kann man gar nicht übersetzen. Es gibt kein deutsches Wort dafür. Es gibt im Griechischen Aspekte in den Verben, die zum Beispiel zum Ausdruck bringen, dass es sich um eine lang andauernde Handlung handelt oder um eine Handlung, die jetzt zum Abschluss gebracht wird. Das kannst du im Deutschen durch ein Verb alleine auch nicht ausdrücken. Und damit will ich euch sagen, es ist nicht möglich, eine Übersetzung anzufertigen, die hundertprozentig das wiedergibt, was da im Original steht. Darüber hinaus haben wir ja bei den Übersetzungen auch die Schwierigkeiten, dass wir uns ja stützen müssen auf griechische und hebräische Manuskripte, die allerdings auch zwar nicht wesentlich, aber auch in Details voneinander abweiche. Nicht alle der alten Manuskripte, die wir haben, geben genau denselben Text wieder, sondern da gibt es eine gewisse Spannbreite und auch da muss ein Übersetzer immer wieder sich Gedanken machen, welcher von den Texten, die wir vorliegen haben, ist denn der ursprüngliche? Und auch da kann man keine letztendgültige, ganz eindeutige Entscheidung treffen, sondern es ist immer ein gewisser Spielraum. Ich will euch durch das, was ich jetzt sage, auch nicht frustrieren, dass ihr sagt, also wissen wir ja gar nicht, was Gott sagen wollte. Nein, so ist es nicht. Ihr könnt ja die verschiedenen Bibelübersetzungen vergleichen und dann werdet ihr feststellen, ja, wahrscheinlich 98% von dem, was da drin steht, ist total gleich. Also das, wir kommen schon sehr, sehr nahe daran. Aber es bleibt immer noch ein gewisser Grad von Interpretation, den jeder Bibelübersetzer mit in seiner Arbeit berücksichtigt. Neuere Bibelübersetzungen nun sind die gute Nachricht. Herausgekommen, das erste Mal von der Evangelischen und Katholischen Bibelgesellschaft gemeinsam 1967 und dann 1983 in das Alte Testament, 1997 neu revidiert, auch relativ gut revidiert. Da sind einige der Fehler, die man in den früheren Übersetzungen gemacht hat, wieder aufgehoben worden. Hier eine Übersetzung, die nicht mehr dem Wortlaut sich verpflichtet fühlt, sondern sagt, sie wollen in erster Linie den allgemeinen Inhalt. Man nennt das dann eine äquivalente Übersetzung, das weitergeben. Ähnlich ist das für die Hoffnung für alle im Brunnen Verlag 1983 und dann revidiert 2002 herausgegeben. Die neue Genfer Übersetzung ist noch in... Ich werde gleich noch etwas dazu sagen vielleicht. Ich werde zur Bewertung komme ich jetzt gleich. Ich wollte die erstmal vorstellen und dann werde ich ja gleich noch was zu sagen. Die neue Genfer Übersetzung ist noch in Arbeit. 1988 wurde dort Teile des Neuen Testaments herausgegeben. Man versucht hier so einen Zwischenweg zu gehen zwischen dem, man spricht da funktional äquivalenten Übersetzungen, das heißt denen, die nur den Inhalt weitergeben wollen und den wortgetreuen Übersetzungen einen Zwischenweg dabei zu gehen. Man will eine aktuelle, verständliche Sprache trotzdem relativ genau sein. Die Genfer Übersetzung 2000, da erschien lediglich, wenn ihr die zur Hand nehmt, nicht die ganze Bibel, sondern nur Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Offenbarung und dann in einer ergänzten Ausgabe 2003 wurden dann noch der erste Korintherbrief und Philipperbrief angefügt. 2005 lassen sich dann auf der Homepage der Genfer Bibelgesellschaften einige andere Bücher wie Epheser, Philemon und so weiter nachschlagen, aber das ist immer noch ein unverändertes Projekt. Da hört man jedes Jahr wieder neue Nachrichten davon. Deshalb im letzten Jahr hatten sie gesagt, ja, das soll jetzt in diesem Jahr herauskommen. Das sagen sie allerdings schon seit 5 Jahren. Dann habe ich jetzt gerade neuestens gehört, dass sie sich zerstritten hätten und das gar nicht mehr zu Ende führen, das Projekt. Also ihr könnt darauf gespannt sein, ob es die Genfer Bibelübersetzung irgendwann nochmal geben wird oder eben nicht. Die Volksbibel, auf die ich nachher noch etwas genauer eingehen will, ist in ihrer ersten Ausgabe 2005 herausgekommen. Die könnten wir eher als freie Nacherzählung des Neuen Testaments überschreiben. Hier, glaube ich, können wir nicht einmal davon reden, dass es eine sogenannte äquivalente freie Übersetzung ist, sondern eher tatsächlich eine Nacherzählung, auch wenn drin steht, es sei eine Bibelübersetzung. Es gibt dann die neue evangelistische Übersetzung, NEÜ, die ja von der Dillenburger Verlagsgesellschaft rausgekommen ist, von Karl-Heinz van Heiden, also aus brüdergemeindlichem Hintergrund. Das Neue Testament 2004, das Alte Testament ist noch in Arbeit, soll auch herauskommen. Diese ist relativ textgenau, auch wenn sie nicht das nur sein will. Sie will wiederum so ein Zwischenglied bilden, wie die Genfer, zwischen den Hoffnung für alle und zwischen den Wortgetreuen. Durchaus empfehlenswert, auch relativ verständlich und die heißt Neue Evangelistische Übersetzung. Dann gibt es auch die weltanschaulich geprägte Bibel in gerechter Sprache, da will ich auch noch ein bisschen zu sagen, 2006 im letzten Herbst, also vor nicht mal ganz einem Jahr herausgekommen. Nun, es stellt sich für uns natürlich die Frage, ich in meinem Buch nenne ich dann auch noch einige Studienbibeln, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen werde. Da ist ja insbesondere bekannt die älteste, für uns verbreiteste ist dann die Scofield-Bibel, ja mit ihren Anmerkungen, die einen stark dispensationalistischen Ansatz verfolgt, die relativ knapp kommentiert, viele Kettenangaben hat, dass man anhand von einzelnen Verweisen bestimmte Worte, Begriffe, Lehren durch die ganze Bibel verfolgen kann. Sehr empfehlenswert, viele Parallelstellen dabei. Dann ist ja die Thomson-Studienbibel auch schon seit einigen Jahren, seit 1984 herausgekommen. Die hat noch mehr Anmerkungen, die allerdings zumeist in einem langen Anhang drin sind, sodass man sehr viel blättern muss. Da gibt es dann auch eine Wortkonkordanz, da sind historische Erklärungen dabei, Karten ausführlich dabei, also durchaus auch die zu empfehlen. Die Elberfelder Studienbibel ist für diejenigen zu empfehlen, die jetzt sprachlich etwas tiefer gehen wollen. Da sind dann zu allen wichtigen Schlüsselbegriffen sind kleine Zahlenangaben und im Anhang findet ihr dann ausführliche Erklärungen der entsprechenden griechischen Worte. Wer also kein Griechisch kann und trotzdem wissen will, was da wohlmöglich im Griechischen genau mit gemeint ist, dem ist diese Elberfelder Studienbibel zu empfehlen. Bekannt ist auch die im Jahr, die vor, jetzt muss ich mal sehen, ich glaube 2002 herausgekommene John MacArthur Studienbibel, die den Schlachter 2000 Text zugrunde legt. Die ist die ausführlichste Studienbibel, die es im Moment im Deutschen gibt. Also sehr, sehr viel theologischer Kommentar, sehr viel Hintergrundinformation und durchaus sehr empfehlenswert. Allerdings, jeder Leser muss sich immer wieder dabei sagen, das ist eine John MacArthur-Auslegung. Also hast du sagen, die Bibel mit Kommentar John MacArthur darin. Das, was auffällig bei ihm ist, dass er sehr wenig auf alternative Erklärungen eingeht. Also das heißt, manche Sachen sind auch sehr gewöhnungsbedürftig, wie beispielsweise seine Auslegung zur Scheidung, wo er dann bestimmte Ausnahmegenehmigungen findet. Wenn man in der Bibel liest, findet man die dort nicht. Oder wie er beispielsweise sagt bei der Auslegung des Textes, lasset die Kindlein zu mir kommen, da sagt er, dass kleine Babys bis etwa, also er sagt, bis sie mündig seien, jetzt muss man sagen, wann das ist, beim Judentum war das bis 6 Jahre, dass die generell gerettet seien. Auch das ist ein bisschen seltsam, weil das doch im Text so gar nicht drinsteht. Und das, so sind manche Punkte, da müsst ihr immer darauf Acht haben, wenn ihr darin liest, die Anmerkungen sind sehr gut, aber es sind viele auch typisch John MacArthur. Also da muss man auch manchmal in Frage stellen, den Unterschied sehen zwischen Bibeltext und zwischen Interpretation. Also die Interpretation ist nicht inspiriert. Ne? Denkt daran, wenn ihr damit lest. Es gibt auch die Genfer Studienbibel, die hat ebenfalls den Schlachtertext im Alten Testament, den alten, im neuen den Schlachter 2000. Hier sind relativ knappe Anmerkungen, zahlreiche Hinweise auf Übersetzungsvarianten, historische, geografische Erläuterungen, theologische Kommentare, relativ knapp, von reformierter Theologie geprägt und die sind meistens in den laufenden Bibeltext mit eingearbeitet. Soweit dazu. Wenn sich jetzt die Frage stellt, welches ist denn die beste Bibelübersetzung? Und ab und zu höre ich die, dann muss ich sagen, die gibt es gar nicht. Die muss ich erst noch selbst anfertigen. Nein, nein. Nein, das ist damit natürlich nicht gemeint. Das werde ich auch nie tun. Da halte ich mich nicht für spezialisiert genug dafür. Nein, ich will damit sagen, das geht nicht, weil jede Bibelübersetzung bestimmte Vorteile, bestimmte Stärken und bestimmte Schwächen hat. Und ich glaube, generell müssen wir unterscheiden, jetzt wofür will ich die Bibel benutzen? Was ist das Ziel, das ich damit erreichen will? Beispielsweise würde ich sagen, dass bestimmte Personen, die jetzt sehr schwer, dem sehr schwer fällt zu lesen, die mit der Bibel gar nicht vertraut sind, oder manchmal auch kleinen Kindern durchaus solche Bibelübertragungen wie die Hoffnung für alle oder eben diese gute Nachricht-Bibel empfohlen werden kann. Allerdings, ich sage das jetzt mit einer Vorsicht dabei, wir müssen dann immer aufpassen, dass das nicht mit der Zeit zur Normalbibel wird. Weil es gibt durchaus viele Gemeinden, wo heute dann im Gottesdienst auch aus Hoffnung für alle vorgelesen wird. Kann man ja machen und Gott kann auch dadurch retten, sicherlich. Aber wir müssen sehen, die ist natürlich sehr stark interpretiert. Und da geht sehr viel von dem grundsätzlichen Text verloren dabei. Deshalb, diese Bibel würde ich durchaus empfehlen, aber mehr als Einsteigerbibel, sowohl für Kinder als auch für Ungläubige oder Leute, die mit Bibel gar nichts zu tun haben. Danach, glaube ich, besteht für den Christen gar nicht die Frage, wir sollten übergehen zu einer der Bibel, die möglichst wortgenau sind. Ja, warum? Häufig merken nämlich Christen, die dann in der Hoffnung für alle lesen, früher habe ich nie verstanden, was drin steht, plötzlich verstehe ich alles, was in der Bibel steht. Das ist ja tatsächlich auch ein Effekt, aber der Effekt kommt dadurch zustande, indem die Bedeutungsvielfalt, die im ursprünglichen Text drin ist, reduziert wird nur auf eine Bedeutung und dann liest du die und plötzlich ist alles da. Aber dann geht eben auch viel verloren von dem ursprünglichen Text und das ist das Problem. Darüber hinaus, der Ansatz ist ja, man will nicht mehr wörtlich übersetzen, sondern man sagt, ich begreife, was der Autor sagen will und das versuche ich jetzt möglichst äquivalent, also möglichst mit meinem Sprachgefühl in die deutsche Sprache zu übersetzen. Ja, jetzt müssen wir aber sagen, jeder Bibelübersetzung hat ja nur ein beschränktes theologisches Verständnis. Ohne, dass ich den Leuten Vorwurf machen will, das ist so, weil wir Menschen sind. Und jetzt ist die Frage, erkennt der denn auch wirklich an jeder Stelle, was da gesagt werden sollte? Und das möchte ich natürlich in Frage stellen. Weil aber das im Mittelpunkt steht, mich, das heißt, ihr lest dann die Bibel durch die Brille der Übersetzer, die meinen, das sollte ursprünglich im Text gesagt werden. Hingegen, wenn ihr eine der wortgenauen Übersetzungen habt, dann werdet ihr darauf stoßen, dass manchmal eben mehrere Dinge möglich sind, die da gesagt werden sollten. Und hier wird euch vielmehr die Möglichkeit geboten, selbst darum zu ringen, selbst danach zu suchen, was wollte Gott den Menschen dadurch weitergeben. Und ich denke, als reife Christen sollten wir das vor Augen haben, sollten da an dem Text arbeiten. Es wird uns in jedem Fall weiterführen. Es wird uns in jedem Fall eine tiefere Erkenntnis von dem geben, was Gott sagt, als wenn wir da an der Oberfläche weiterkratzen. Nun könnte man auch sagen, ja, welche nehmen wir denn da? Nehmen wir besser die Elberfelder, nehmen wir da die Schlachter, nehmen wir die Luther. Wenn ich mal die als drei der bekanntesten Äquivalenten in die wortgenauen Übersetzungen nehme. Man könnte jetzt auch die neue revidierte Züricher dazu nehmen, die auch relativ gut ist. Dann kommt es, glaube ich, einerseits darauf an, mehr auf die Sache, wo, was wollt ihr damit machen und auch dessen, was seid ihr gewohnt. Hier würde ich sagen, ich empfehlen, grundsätzlich halte ich zum Auswendiglernen die Lutherbibel, die revidierte Lutherbibel 1984, für die idealste. Ihr könnt selbst den Versuch machen. Wenn ihr nicht große Gedankenkünstler seid, werdet ihr sehr schnell spüren, Luther lässt sich leichter auswendig lernen. Daher, weil er ein sehr ausgeprägtes Sprachgefühl hat. In dem Psalm, da merkt ihr, das ist fast wie ein Gedicht, wie er die übersetzt hat. Und trotzdem ganz genau. Also das ist genial, die Übersetzung. Das hat bisher keine andere Bibelübersetzung in der Weise geschafft. Darüber hinaus ist es allerdings so, dass manche Stellen natürlich etwas von landeskirchlich-evangelischer Theologie geprägt sind. Ist klar. Und da ist es dann gut zum Vergleich in jedem Fall dann die Elberfelder, ich würde da auch die neue Elberfelder empfehlen, wie auch die neue Schlachter-Übersetzung heranzuziehen oder eben die Züricher. Manche schwören auch auf die Einheitsübersetzung. Da möchte ich euch einfach ins Gedächtnis rufen, die neue Einheitsübersetzung ist stark von katholischer Theologie geprägt. Da sollten wir mit gewisser Vorsicht rangehen. Ist jetzt klar, zum Beispiel, wenn dann steht, die Brüder und Schwestern Jesu kamen zu ihm, und dann sagt er ja, nicht die sind meine Brüder und Schwestern, sondern eben die, die den Willen meines Vaters tun. Dann steht er in der Einheitsübersetzung natürlich, Anmerkung, das sind die Cousins und Cousinen Jesu. Ja, warum? Ja, weil nach katholischer Auffassung Jesus ja keine Brüder und Schwestern haben durfte, nicht? Und so merkt ihr immer wieder, sind dann Anleihen an die katholische Theologie und deshalb würde ich die mit Vorsicht genießen. Das ist bei den anderen etwas weniger der Fall. Ja. Ja, das heißt, man kann jetzt in Wörterbüchern nachschauen und es gibt es relativ seltene Fälle, vielleicht einer unter 100, wo dieser Begriff mit Geschwister auch nicht nur Geschwister meinen kann, sondern auch die größere Familie mit einschließen kann. Und auf diese Ausnahmefälle berufen sie sich und sagen, das ist hier gemeint. Aber in Wirklichkeit hängt das nicht von der eigentlichen sprachlichen Überlegung ab, die sucht man nur als Sündenbock sozusagen mit heranzuziehen, sondern in Wirklichkeit ist es hier eine theologische Entscheidung, die man trifft. Und so ist es an anderen Stellen natürlich genauso, nicht? Also deshalb würde ich sagen, die nicht. Ich würde euch empfehlen, sogar bei eurem Bibelstudium, wenn ihr regelmäßig in der Bibel liest, nehmt mal solch eine Studienbibel zur Hand. Denn die Studienbibel bieten euch die Möglichkeit, dann auch mal Parallelstellen mit aufzuschlagen, die zu dem Text was zu sagen haben. Kurze, wichtige Anmerkungen über historische Hintergründe, die habt ihr sonst in den Bibelübersetzungen nicht mit drin. Das würde ich euch empfehlen. Das bereichert das Bibelstudium immens. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, lest einmal in zwei Bibelübersetzungen parallel. Ihr kommt dann viel näher dem, was ursprünglich gemeint ist. Ich mache es auch so, dass ich alle paar Jahre meine Bibelübersetzung ändere, die ich lese. Also ich hatte jetzt gerade ein paar Jahre, seitdem sie herausgekommen ist, eben die neue Schlachterübersetzung gelesen. Jetzt bin ich gerade mal wieder bei Luther, eben der neuen Luther, angelangt. Jetzt als nächstes vorgenommen habe ich mir die neue Elberfelder, einfach um mehr damit vertraut zu werden. Mir geht es so, dass ich viel tiefer in einen Bibeltext hineinkomme, wenn ich eine Bibelübersetzung mal wechsle. Denn mir fällt es auf, da wenn ich eine Bibelübersetzung über Jahre hinweg lese, ich bin damit so vertraut, dass ich manchmal den Anfang eines Verses lese und im Kopf schon den zu Ende rede, und nicht mehr ganz genau drauf schaue. Und manches Mal kommt es mir vor, wenn ich eine neue lese, dass ich viel aufmerksamer hinschauen muss. Dass sich neue Aspekte plötzlich mehr deutlich werden bei der Übersetzung. Deshalb, ich würde euch empfehlen, wechselt auch alle paar Jahre mal die Bibelübersetzung. Das kann dann neu sensibilisieren. Wenn ihr in einer Fremdsprache sehr gut seid, dann lest auch die Bibel vielleicht mal ein halbes Jahr auf Französisch oder Englisch. Nicht wegen den Fremdsprachenkenntnissen, aber weil das wieder neu dazu anreizt, genau hinzuhören. Und manchmal in der Fremdsprache fallen auch bestimmte Begriffe viel deutlicher auf. Aber dafür müsst ihr dann einigermaßen gut sein, sonst geht halt zu viel verloren beim fremdsprachigen Lesen. Aber andere Bibelübersetzungen im Deutschen zu nehmen, das ist in jedem Fall eine empfehlenswerte Sache. Ein Streit, auf den ich hier nur kurz eingehen will, den ihr vielleicht auch mitbekommen habt in den letzten Jahren, der, meine ich, so überflüssig ist wie ein Kropf, das ist der große Streit da zwischen den sogenannten Textus-Receptus-Übersetzungen und den Nestle-Adland-Übersetzungen. Also wenn ihr davon bisher nichts gehört habt, dann vergesst das wieder, was ich euch sage. Falls ihr davon gehört habt, dann will ich ein paar Worte darüber verlieren. Kurz der Hintergrund. Die Bibel, die Martin Luther übersetzt hat, gründet sich auf eine Zusammenstellung verschiedener griechischer Texte von Erasmus von Rotterdam. Erasmus von Rotterdam war damals einer der führenden humanistischen Gelehrten, der Professor in Basel gewesen war. Und der ist daran gegangen, die Schriften, die man damals hatte, also die Handschriften des Neuen Testaments zu sammeln und die in einer textkritischen Ausgabe zusammenzufassen. Also textkritisch heißt, die miteinander zu vergleichen und zu sagen, welches die ursprüngliche. Diese Ausgabe von Erasmus von Rotterdam wird heute häufig dann der Textus Receptus genannt. Und die hat Luther für seine Bibelausgabe zugrunde gelegt. Und jetzt gibt es Autoren heute, Theologen auch, die sagen, diese Übersetzung, weil die ja so segensreich gewesen ist, weil Luther die geschrieben hat und Gott dadurch die Reformation vorangebracht hat, das ist die von Gott gewollte. Das ist der Bibeltext, wie er eigentlich original von Gott gedacht worden ist. Und alle späteren Textfunde, wie zum Beispiel der Textus Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus und so weiter, die seien ungenau, die seien von sektiererischen Gruppen geprägt worden. Und in neuerer Zeit, da hätten dann insbesondere textkritische Institute wie das in Münster, hätten daran gearbeitet, die Bibel bewusst bibelkritisch umzuinterpretieren, schon in dem Grundtext, den man dann zugrunde legt. Und da sei insbesondere Kurt Ahland mit dran beteiligt gewesen, eben der diesen Nestle-Ahland-Text herausgegeben hat. Das ist in groben Zügen die Geschichte. Es gibt jetzt auch noch mehr Verschwörungstheorien. Manche sagen, da seien bestimmte Texte bewusst von der katholischen Kirche unterdrückt oder die katholische Kirche wollte bestimmte Lehren wie die Versöhnung durch Jesus Christus und Gnade nur allein unter den Tisch kehren. Es gibt dann auch schöne kleine Traktate. Vielleicht habt ihr solche mal in der Hand gehabt. Dann sind da 20, 30 Bibelstellen aufgezählt. Hier Textus Receptus, da Nestle-Ahland-Text. Und dann soll deutlich gezeigt werden, ja, hier kommt doch das Evangelium viel deutlicher heraus beim Textus Receptus. Das ist durchaus auch wahr, dass manche anders klingeln. Wahr ist allerdings nicht die ganze Verschwörungstheorie, die damit zu tun hat. Und wahr ist natürlich auch nicht, dass der Text der ursprüngliche sein muss, der sich in meinen Ohren besser anhört. Denn es kann ja durchaus auch sein, dass eben an einigen Stellen das in der Bibel unklarer ausgedrückt ist. Und so wissen wir auch, dass im Laufe der Bibelübersetzungen manche Bibelübersetzer, weil sie das eben klarer machen wollten, dann ein bisschen ergänzt haben. Aber deshalb kann ich ja schlecht sagen, weil der mir besser passt ins theologische Kram, deshalb muss es der ursprüngliche sein. Damit will ich nicht schwören auf Nestle-Ahland, das nicht. Aber ich halte es doch für sehr kurz gegriffen, einfach alle neueren Textfunde, obwohl sie Jahrhunderte älter sind als die bis dahin bekannten, zu ignorieren und so zu tun, als ob die gar keine Relevanz hätten. Das, glaube ich, halte ich für vollkommen falsch. Und das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern das heißt einfach mit redlichem Umgang mit den Schriftfunden zu tun, die wir vor Augen haben. Darüber hinaus müssen wir sagen, Erasmus von Rotterdam war beileibe kein frommer Christ. Der hat sich mit Luther eng auseinandergesetzt, stark auseinandergesetzt. Er ging da zum Beispiel aus, der Mensch sei vollkommen frei. Luther meinte, nein, da sei doch der Mensch unter der Macht der Sünde und nur Gott würde ihn frei machen. Also theologisch war der auch manchmal daneben. Und insofern seine Zusammenstellung als die nun von Gott inspirierte anzusehen, halte ich für relativ problematisch. Und so halte ich auch diesen ganzen Streit eigentlich, ich habe es ja gesagt, für total überflüssig. In den USA gibt es das noch extremer. Da gibt es manche Gemeinden, die haben an ihrem Gemeindeschild dran, King James Only. Das ist eben genau derselbe Streit, aber auf amerikanisch. Und das heißt, bei uns liest man nur die King James Version. Ich habe das selbst in Deutschland in einer Gemeinde erlebt. Ich bin dorthin gekommen, habe dann eben eine Bibelauslegung gemacht, hatte dann die revidierte Lutherbibel und dann kam hinter einer zu mir und sagte, was für eine Bibel hast du? Habe ich ihm dann gesagt, hat er gesagt, du bist Bibelkritiker. Von allem, was ich gesagt habe, scheinbar hat er gar nichts mitbekommen, sondern er hatte jetzt nur im Kopf diese Traktate, die er irgendwo mal gelesen hat. Aha, keine Textus Receptus Bibel, also Bibelkritiker. Was natürlich vollkommener Unsinn ist dabei, muss man sagen. Wenn ihr drin lest, wenn ihr euch genauer mit auseinandersetzt, es gibt einige gute Bücher. Am bekanntesten oder am wichtigsten dafür ist wahrscheinlich das Buch von Martin Heide, der früher Verfechter der Textus Receptus These war, auch Bücher darüber geschrieben hat. In seiner neuesten Revision seines Buches hat er sich selbst durch seine intensiven Auseinandersetzungen damit eines Besseren belehren lassen und sagt jetzt, so deutlich kann man das nicht sagen, sondern man muss in jeder Stelle natürlich abwägen und auch klar, das würde ich auch unterschreiben, nicht Nestle-Ahland hat in jedem Fall recht, aber es sind schon viele Stellen, die da gut ausgewählt sind und die ernsthaft geprüft wahrscheinlich die älteren sind und die besseren sind. Also das will ich jetzt mal nur so stehen lassen. Wenn ihr mit diesem Streit noch nichts zu tun habt, nehmt die Bibel, die ihr habt, nehmt eine von denen, die ich euch genannt habe. Dieser Streit, lasst ihn fallen, das bringt euch Jesus nicht näher, das bringt euch das Verständnis der Bibel nicht näher. Und ich kann euch ziemlich sicher sagen, Gott wird auch durch die revidierte Luther, wie durch die Elberfelder-Schlachter oder Elberfelder zu euch sprechen, selbst wenn die jetzt nicht auf den Textus Receptus aufbauen. So. Jetzt möchte ich die restliche Zeit darauf verwenden, es sei denn, es sind gleich noch Fragen von euch, euch von diesen neuen Bibelübersetzungen einiges vorzustellen. Da möchte ich zuerst auf den sogenannten Junior-Chef eingehen. Der Junior-Chef, übersetzt von Michael Kort, der hat sich insbesondere auch hervorgetan durch so Anthologien, also das heißt Sammelbände über indianische Religiosität und sowas, also eher etwas esoterisch ausgerichtet ist der junge Mann. Das Ganze wird auf dem Buchcover folgenderweise vorgestellt. Lamm, fromm und unbekümmert schildert Michael Kort das Erdenleben des Gottessohnes. Ein Lesevergnügen für alle, die sich locker vorstellen können, dass der Junior und seine Jünger als Männer aus dem Volk und nicht als muffige Frömmler durch die Lande zogen. Das ist das Ziel. Dieses Buch wurde hunderttausende Mal verkauft, war also durchaus ein Erfolg. Ich habe dann auch im Internet nachrecherchiert, was sagen denn die Leute, die das gelesen haben. Die meisten sagen, ach, das war so richtig lustig und da konnte man mal richtig lachen über das, was in der Bibel steht. Aber mit der Zeit sei das alles schal geworden und sie haben dann das Buch beiseite gelegt. Kein einziger ist mir bisher begegnet, der durch dieses Buch zum Bibelstudium angeregt worden wäre oder dann zum Glauben gekommen wäre, was ja vielleicht auch nicht erstes Ziel der ganzen Sache ist. Der Juniorchef ist eine Biografie Jesu, die dann allerdings eher als Witzfigur endet, also Jesus dabei. Es werden dann Anleihen an die Moderne genommen. So wird zum Beispiel immer wieder gesagt, dass die Jünger Jesu, die besuchen dann das CVJM-Heim oder so etwas. Nicht? Ich meine, für den CVJM ist das ja ganz nett, aber das gab es halt damals nicht. Und es sind aber auch andere Punkte dabei, wo man sagen muss, bitte? Genau. Genau, das ist eine der, die im evangelikalen Raum verbreiteter ist, ist die Volksbibel, da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber die gehen in die ähnliche Richtung. Ich will hiermit dir einfach bloß zeigen, die Volksbibel setzt diesen Trend fort, der eigentlich schon durch diesen Junior-Boss oder im alten Junior-Chef und das Alte Testament hieß der große Boss, angeklungen ist. Denn da war genau dasselbe. Die lockere Sprache, man muss das Ganze ja nicht so genau, nicht so ernst nehmen. Und das Ziel, das lesen doch jetzt auch breite Teile der Bevölkerung, die sonst an die Bibel nicht heranzuführen sind. Ergebnis ist dieses Juniorchefs, der das erste Mal vor fast 20 Jahren herausgekommen ist, immer wieder selbst vom Weltbildverlag dann in Sondereditionen herausgekommen ist. Das Ergebnis ist, kein einziger ist dadurch wirklich an die Bibel herangekommen, sondern es war eher so eine Art Kabarett des Neuen Testaments. Mal über Jesus lachen, mal so ein bisschen sehen, ja, wie könnte es denn heute da und dort sein. Ich gebe euch mal einen Auszug. Also, das fängt an. Die Ankündigung der Geburt Jesu bei Kort liest sich folgendermaßen. Da das unzuverlässige Gewürm immer wieder aus Evas Töchtern hervorkroch, hatte der große Boss an jenem denkwürdigen Donnerstag die zündende Idee. Wir müssen die entartete Bande mit etwas besserem Genmaterial veredeln. Der große Boss schlug sich mit Freude über die Blitzidee an seine Denkerstirn, sodass die Funken bis zum Kollegen Zeus hinüber auf den Olymp schossen. Genial! Jesus Maria, frohlockte er. Evas Sündenvolk muss mit einer Frischblutkonserve verbessert werden. Eine göttliche Rose auf einem frischen Trieb der alten Sorte gepfropft werden. Auf dem Stamm Davids, versteht sich. Denn die Rotzbänge waren zwar religiös unzuverlässig, aber immerhin gehörten sie zur Ursippe. Der große Boss ließ sein göttliches Dreiecksauge wohlgefällig über die hübschen Jungmädels schweifen und plötzlich sah er eine, die ihn an die kurvenreiche Urmutter Eva erinnerte, Maria. Und so weiter. Also ich will euch jetzt nicht endlos das weiter vorlesen, aber ich hoffe, ihr merkt, aus meinem Empfinden grenzt das an Gotteslästerung. Und wie gesagt, hier, das ist ein Bestseller, nicht? Und das prägt Leute und deshalb, ihr merkt, das kann ich euch so natürlich nicht empfehlen. Andere Auszüge mit den einzelnen Hintergründen könnt ihr in meinem Buch dann nachlesen. Ich würde euch nicht empfehlen, das selbst anzuschaffen. Da unterstützt ihr nur noch finanziell solch ein Projekt. Wenn ihr da was lesen wollt, schaut es bei mir nach. Da habe ich einige Beispiele, wie das nun mit Johannes dem Täufer, mit dem Auftreten Jesu ist. Da wird dann zum Beispiel Jesu Auftreten als Psychoarbeit in Kapernaum beschrieben, wo er dann eben mit den Leuten spricht. Es ist ja ganz klar, die Wunder Jesu sind nur Scheinwunder. Das hat er, da steht, er hat bei den ägyptischen Priestern, hat er eben dann so Zauberstunden genommen, dann kann er ihnen so ein paar Tricks machen. Wenn Leute von Besessenheit frei werden, dann sei das eben diese Psychoarbeit, also hätte die Psychos, das heißt die, die psychisch krank sind, die hätte er durch Gesprächstherapie dann geheilt. Wir merken, durchsetzt nicht nur von Lächerlichkeit Jesu, sondern auch durchsetzt von bibelkritischer Theologie, die eben nicht glauben will, was ihnen unwahrscheinlich klingt. Und durch dieses Lesen werden Menschen natürlich nicht zur Bibel hingebracht, sondern eher noch weiter weggebracht, weil sie in ihren Vorurteilen, was die Bibel betrifft, bestätigt werden. Und darüber hinaus gibt es auch eine ganze Menge Religionsvermischung. Typisch, auch dadurch wird unterstützt dieses, alle Religionen sind gleich. Ein Auszug. Unterwegs, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist, bringt er ihnen, Zitat, Formeln für die Dämonenbekämpfung bei. Ich zitiere weiter, eine Art Psycho-Karate-Training, 30 Minuten Selbsterfahrung, 25 Minuten Rebirthing, 20 Minuten Reiki, 15 Minuten Reinkarnationstherapie, 10 Minuten neurologisches Programmieren, 5 Minuten exorzistische Kommandos und so weiter und so weiter. Um aber Energie sammeln zu können, muss man seine Seele frei machen. Nichts wollen als vollkommen sein, einfach sein, der man ist. Und solche typischen Psycho-Hinweise, die man auch in irgendwelchen Ratgebern lesen kann, werden dann Jesus in den Mund gelegt. Und er formuliert dann auch am Ende, dass es dann nun einige Leute gäbe, die sich wahrscheinlich ihm kritisch gegenüber auf ihn stützen könnten. Da sagt er in einem Nachwort für Schriftgelehrte und Pharisäer. Das richtet sich an die, die das vielleicht kritisieren könnten. Und dann sagt er, ausgehend vom Markus-Evangelium erzähle ich dann, Zitat, darauf unbeschwert drauf los, was mir der Heilige Geist eingab. Also er bezieht sich jetzt, der Heilige Geist hätte ihm das Ganze eingegeben. Dann geht es noch etwas weiter. Kort nimmt dann sogar für sich in Anspruch, recht vorsichtig mit dem biblischen Original umgegangen zu sein. Zitat, Jesu Kernsätze habe ich dabei nach Möglichkeit im ursprünglichen Wortlaut erhalten, um sie nicht zu verfälschen. Also hier scheinbar diese Auseinandersetzung. Bewusst verzichtet der Herausgeber auf zahlreiche theologische wichtige Kapitel des Neuen Testaments. Die übrigen Kapitel, schreibt er, das ist jetzt Zitat, haben mit dem Erdenleben des Juniorchefs so wenig zu tun, dass ich schmerzlos darauf verzichten konnte. Also die Kapitel, die er nicht erwähnt. Zur Rechtfertigung seiner leicht lockeren Evangeliumerzählung sagt Kort dann, warum soll dann Jesus und seine Freunde muffige Frömmler gewesen sein? Das heißt also, die anderen Übersetzungen sind muffige Frömmler, und die das kritisieren, sind auch muffige Frömmler. Dann ein letzter Auszug daraus in seinem Nachwort. Protestgeschrei und Pingelei engherziger Pharisäer, aber nehme ich furchtlos auf mich, im Herzen wissen, dass der Juniorchef selbst verstockten Sündern großzügig vergibt. Das sagt er über sich selbst. Ja. Er meint ja, er nimmt nichts weg, was nicht auch... Ja, ich habe ja versucht gerade zu sagen, er meint das, was wichtig war. Das hat er alles erhalten und sogar noch besser gemacht, als das die Frömmler tun. Ja, natürlich. Ich stimme dir ja vollkommen zu. Ich bin ja gar nicht auf seiner Seite, aber ich versuche nur zu antworten, wie er antworten würde. Dass das nicht trifft, dass das total daneben ist, das ist offensichtlich. Aber so... Ja, natürlich, klar. Der ist Christ. Er schreibt sogar in seinem Vorwort, dass er mit einigen Pfarrern zusammengearbeitet hätte, die ihn beraten hätten dafür und so. Und ja, also der versteht sich als Christ deutlich. Deshalb hier ein Beispiel einer modernen Bibelübersetzung im weltlichen Bereich, also das heißt im kirchlichen Bereich. Jetzt komme ich zu einem anderen Beispiel, nämlich eine moderne Bibelübersetzung im freikirchlichen Bereich. Und das ist dann die Volksbibel. Die ist herausgegeben von dem Jesus-Freak-Gründer Martin Dreyer. Das Ziel dieser Bibelübersetzung, das will ich erstmal vor Augen führen, ist, er sah diese Leute, die er da erreicht von der Straße, die sonst nur die Bildzeitung lesen oder gar nichts lesen, denen will er die Bibel nahebringen. Das ist sein Ziel, sagt er auch in mehreren Interviews. Er sagt darüber hinaus auch, dass er ebenfalls ähnlich wie Michael Kort, interessanterweise, einen Auftrag von Gott bekommen hätte, das zu tun. Gott hätte ihn dazu ermutigt, das zu machen. Darüber hinaus sagt er, dass er versucht, die ursprünglichen Aussagen, die Jesus gemacht hat, in einer zeitgemäßen Jugendsprache wiederzugeben, sodass es den Leuten näher kommt. Nun möchte ich sagen, das Durchlesen, ich habe, ich glaube, bis auf einige wenige Kapitel die ganze Bibel durchgelesen, also das ganze Neue Testament nach der Volksbibel, um mir dann auch ein Bild davon zu verschaffen. Ich habe mir dann auch große Teile der jetzt herausgekommenen, in diesem Frühjahr herausgekommenen zweiten Auflage angeschaut, habe an einigen Stellen mit Freuden festgestellt, dass er auf einige Kritikpunkte, die ich erwähnt habe, auch eingegangen ist, vielleicht haben auch andere sie genannt, hat sie verändert. Dadurch hat er hat aber auch auf der anderen Seite wieder neue Probleme reingebaut. Ich werde einige Probleme nachher noch benennen. Nun, bei manchen Stellen muss ich sagen, dass durch diese Formulierung auch ein langjähriger Christ neu nachdenken kann, was denn diese Aussagen eigentlich bedeuten. Wie gesagt, nicht als Bibelübersetzung, sondern als Ansatz zum Nachdenken. Zwei Beispiele. So übersetzt er, oder wir müssen sagen, erzählt er frei nach, 2. Korinther 5, Vers 12. Es geht dabei, dass Paulus die Korinther lobt über ihre Freigiebigkeit bezüglich der Gaben, die sie ihm mitgegeben haben für die Gemeinde nach Jerusalem. Und da übersetzt er folgendermaßen. Ich will euch nur ein paar Argumente an die Hand geben gegen die Leute, die nur auf Äußerlichkeiten abfahren, aber im Herzen total unehrlich drauf sind. Ja, das klingt jetzt natürlich ein bisschen ungewohnt, aber immerhin, ich empfinde, da sind ja auch durchaus ernsthafte Überlegungen mit drin. Manche Sachen kann man gut verstehen dabei. Also hier würde ich sagen, ist jetzt nicht direkt etwas Gotteslästerliches dabei, sondern es kann tatsächlich dazu dienen, altbekannte Bibeltexte neu zu verstehen. Oder 2. Korinther 8, Vers 14, noch ein bisschen später, jetzt wiederum um die Frage der Sammlung. Da sagt er, zur Zeit habt ihr ja mehr als genug und könnt locker an die anderen etwas abgeben. Das nächste Mal können sich die dann vielleicht bei euch revanchieren. Auch hier würde ich sagen, das ist nicht direkt gotteslästerlich, das kann man verstehen, kann sogar zum Nachdenken anregen. Die Kritik, die ich auch bei den äquivalenten Übersetzungen genannt habe, die gilt auch hier, dass man sagt, es geht natürlich vom Urtext was verloren, aber hier durchaus möglich, würde ich sagen. Allerdings sollte man diese Bibel dann nicht als Übersetzung kennzeichnen, wie Martin Dreyer das tut, sondern als freie Übertragung an diesen Stellen. Also das ist sein Ziel, was er dahinter hat. Es gibt sogar manche Stellen, da bleibt er erstaunlich konservativ, wo man sagen müsste, naja, so ein moderner Bibelübersetzer hätte doch was tun können. Zum Beispiel lesen wir, für Kinder gilt, dass sie das tun sollen, was die Eltern ihnen sagen, und zwar in jedem Bereich. Epheser 5, Vers 24. Immerhin, da kenne ich einige konservativere Freikirchler, die das in jedem Bereich und gehorsam sein in allen Dingen schnell unter den Tisch fallen lassen. Das kann man doch so nicht sagen in unserer modernen Zeit. Hier bei ihm kommt das drin vor. Oder wir lesen bezüglich des Lehrverbots der Frauen, immerhin ohne Abschwächung, ich will aber nicht, dass die Frauen öffentlich lehren. In 1. Timotheus 2, Vers 12. Ja, das sind ja selbst manche, ich hoffe, ich trete euch nicht zu nahe, Theologen der Baptistengemeinden und selbst der freien evangelischen Gemeinden, die diese Stelle ja mit langen Winkelzügen versuchen, anders zu übersetzen. Nicht? Da habe ich neulich eine gelesen von einem baptistischen Theologen, der übersetzt das dann so, nicht ich will nicht, dass die Frauen lehren, sondern ich will nicht, dass die Frauen lehren, sie seien Herr über den Mann. Was da natürlich gar nicht steht. Nicht? Das ist totale Verdrehung der Bibeltextes. Hier muss man sagen, ist die Volksbibel relativ genau geblieben. Also deshalb von allem, was ich später sage, will ich das erstmal vorwegschicken. Es gibt durchaus einige Dinge, wo man sagen muss, der meint es schon ernst. Und es sind durchaus auch Dinge, die zum Nachdenken anreizen können. Aber, und hier kommt das Aber, was bei mir zu dem Schluss führt, dass ich euch sagen würde, nehmt die Volksbibel nicht. Aber jetzt sage ich euch warum. Übrigens, da will ich nebenbei erwähnen, dass die Volksbibel nicht nur so eine Randerscheinung ist, sondern das ist ja einer der Bestseller im evangelikalen Bereich. Über 100.000 verkaufte Exemplare in den letzten, ich glaube, 2 Jahren. Zwischenzeitlich sind immer mehr Pastoren, unter anderem meine Tante ist in der großen Baptistengemeinde in Norddeutschland, da ist der Pastor dazu übergegangen, dass alle die, die aus dem kirchlichen Unterricht entlassen werden, gemeindlichen Unterricht, alle Jugendlichen bekommen die Volksbibel in die Hand. Wo man hier sagen muss, oder hier in Lemgo, eine Gemeinde, die sonntags predigt aus der Volksbibel. Wo man sagen muss, selbst Martin Dreyer wollte das ja nicht, sondern er wollte ja die aus der Gasse damit erreichen. Was er aber erreicht hat, und das ist einer meiner Kritikpunkte, ist, meistens lesen es nicht nur aus der Gasse, weil wer nur die Bildzeitung liest, der liest auch nicht eine 300 Seiten dicke Volksbibel. Denn dann ist er immer noch zu massiv. Und wenn ihr mal den Drucksatz lest, der Drucksatz ist ja äußerst mühsam zum Lesen, so Blocksatz, alles in schönen kleinen Lettern, schwierig zu lesen. Also das heißt, wenn man lesefreundlich sein wollte, hätte man auch im Layout etwas machen können. Darüber hinaus sind viele Dinge, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, sind nicht besser zu verstehen, sondern sie sind einfach verfälscht, weil man eine lockere, coole Jugendsprache machen will. Im Grunde genommen dasselbe wie der Michael Kort mit seinem Junior-Chef, man will zum Lachen anreizen. Ich habe den Versuch in den letzten Jahren mehrfach gemacht, regelmäßig. Wenn ich in Jugendstunden darüber rede, lese ich den Leuten mal so ein paar Seiten vor. Und das Ergebnis ist immer, ausnahmslos immer, welches? Die Jugendlichen fangen an zu lachen. Das ist ja locker, das ist ja cool. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ist das denn das Ziel des Neuen Testaments? Dass ich so über Jesus und seine Aussprüche lache. Ich würde sagen, nicht. Nicht, dass ein Christ nicht lachen könnte, natürlich könnte er lachen. Aber Jesu Aussagen, wie er mit seinen Jüngern umgeht, das ist nicht zum Lachen, sondern das soll uns treffen. Da will Jesus herausfordern. Und da merken wir, die Bibel eignet sich eben nicht, um dann so ein bisschen lockere Unterhaltung in der Freizeit zu haben. Und das ist ein Problem, aber es ist nur eins am Rande. Nun, die Volksbibel, das möchte ich als erstes nennen, die fördert falsche Lesegewohnheiten. Statt zum Original zu greifen und sich mit Mühe und Nachdenken der einer wortgetreuen Übersetzung auseinanderzusetzen, kann man sich hier leicht daran gewöhnen, den mundgerecht formulierten Text der Volksbibel zu schlucken. So wird ein Umgewöhnen an eine normale Bibel erschwert. Ich habe bisher mehrere Jugendliche erlebt, die früher eine normale Bibel gelesen haben, die jetzt Volksbibel nennen. Mir ist noch kein einziger begegnet, der mit der Volksbibel angefangen hätte und jetzt zu einer normalen Bibel übergegangen ist. Warum? Das ist dann doch hinterher noch viel mühsamer. Warum soll ich mir denn diese Mühe machen mit diesen anderen Bibeln? Es ist doch so locker und so toll, der Volksbibel zu lesen. Nur nach einer Zeit verliert selbst das natürlich an Spaß. Zweitens, die Volksbibel vertieft den Generationskonflikt. Also bisher findet ihr wahrscheinlich schon in der Gemeinde immer wieder Generationskonflikt. Häufig macht er sich an der Musik fest. Hier schafft Martin Dreyer, ob er will oder nicht, einen neuen, und zwar riesigen Konflikt. Stellt euch mal vor, ihr seid im Hauskreis. Und dann liest einer aus der Volksbibel vor. Ihr versteht ja gar nicht mehr, was da drin steht. Und der versteht nicht, was ihr sagt. Das heißt, hier gibt es einen deutlichen Spalt, der in die Gemeinde hineingehauen wird. Und wer mit der Volksbibel groß wird, und das zeichnet sich immer weiter ab, der bleibt auch in der Volksbibel, wenn er älter wird. Das heißt, dann ist nicht nur der Generationskonflikt zwischen den jetzigen Jugendlichen und den jetzigen Alten, sondern dann ist der Generationskonflikt in die Zukunft vorprogrammiert, weil die, die jetzt in der Volksbibel groß werden, werden die nächsten 10 Jahre auch noch lesen. Aber in 10 Jahren ist die Jugendsprache natürlich wieder total anders. Also müssen wir in 10 Jahren eine andere Volksbibel haben, die dann die Jugendszene wieder liest. Was wäre die Folge? Dass ihr zukünftig in der Gemeinde, was weiß ich, 5, 6 verschiedene lockere Bibelübersetzungen nebeneinander hat. Keiner versteht den anderen mehr überhaupt. Und das ist ja nicht nur aus der Luft gegriffen, das ist schon jetzt der Fall, wo die Volksbibel in Gemeinden Einzug gefunden hat. Hier trennen sich auch nicht nur die Älteren von den Jüngeren, sondern auch schon nur die etwas Älteren von den etwas Jüngeren. Oder auch schon die Jüngeren von den Jüngeren. Weil es gibt jetzt die Jüngeren, die in der normalen Bibel lesen und die in der Volksbibel lesen und die verstehen einander auch nicht mehr. Und da, glaube ich, ist ein großes Problem. Übrigens, hier wird manchmal fälschlich Luther zitiert. Luther hat ja gesagt, man muss dem Volk aufs Maul schauen, ne, um dann zu übersetzen. Hier wird manchmal gesagt, das hätte die Volksbibel doch auch getan. Das ist allerdings Quatsch. Denn Luther hat, und das könnt ihr nachlesen, er hat geschaut, was das Volk gesagt hat. Damit meinte er, hat er Deutsch gesprochen. Er hat eben nicht Latein gesprochen. Dann hat er die Begriffe genommen, die in der Hochsprache, nämlich der Kanzleisprache Thüringens damals gebraucht wurden. Die hat er benutzt. Denn er hat ja bewusst keine Szenesprache. Er hat nicht die Sprache der Bauer oder der Schäfer oder der Bayern oder sonst was genommen, sondern eine Sprache, die allgemein verständlich war. Und das ist die Volksbibel mit Sicherheit nicht. Also hier kann man sich nicht auf Luther berufen. Das ist was total anderes. Darüber hat nur Luther ja ganz bewusst den Text nicht verfälscht, denn Luther ist eine wortgenaue Übersetzung, der möglichst genau den hebräischen und griechischen Urtext überliefert. Luther kannte Griechisch und Hebräisch. Martin Dreyer spricht beides nicht. Weder Griechisch noch Hebräisch. Spielt für ihn auch keine Rolle. Sondern er hat das zusammengenommen aus den deutschen Bibelübersetzungen, das Ganze ein bisschen aufgepeppt mit moderner Sprache, was er zumindest dafür hält. Ich habe mir extra dann einen Duden Jugendsprache gekauft, um dann zu sehen, ob nun die Sprache von Martin Dreyer wirklich Jugendsprache ist. Mein Ergebnis dabei, das ist gar nicht die Jugendsprache, sondern das ist das, was dieser, naja, schon zwischenzeitlich Alternde, der ist ja in meinem Alter, Alternde für Jugendsprache hält. Da, wo ich mit Jugendlichen zu tun habe, und ich habe ab und zu mit Jugendlichen zu tun, sowohl christlichen als auch nicht christlichen, stelle ich fest, so reden die meisten Jugendlichen gar nicht. Die haben nicht in jedem Satz 5, 6 verschiedene Slang-Ausdrücke. Vor allen Dingen Jugend, ja, was ist denn das heute? Es gibt ja gar keine einheitliche Jugend. Da ist zum Beispiel der, der für Rockmusik abfährt, total ein anderer, als der Hip-Hop-Musik hört. Der hat auch andere Worte. Da findet ihr den Jugendlichen, der, was weiß ich, ein Computerfreak ist, der hat totale andere Ausdrücke, die sind dann durchsetzt durch alle möglichen Computerbegriffe, als derjenige, was weiß ich, der jetzt, was können wir da nehmen, ja, aus irgendeiner anderen Szene halt stammt, nicht? Was weiß ich, Motorsport oder Fußballfan oder sonst irgendetwas. Und da müssen wir sagen, das ist letztendlich nicht Jugendsprache, sondern das ist eine neu kreierte Fassung, wie er vielleicht vor 20 Jahren aufgewachsen ist und da hat er möglichst alle Begriffe da reingepackt, wie so ein normaler Jugendlicher eigentlich gar nicht spricht. Und ich muss euch sagen, die meisten Jugendlichen, die können deutlich unterscheiden. Wenn die meisten Jugendlichen mit ihren Eltern oder Lehrern oder sonst was sprechen, können die relativ gut reden, oder? Also ich weiß nicht, ob euch alle anderen, hey Alter, du bist cool drauf heute. Also sehr selten, glaube ich. Wobei, das ist ja jetzt nur meine Jugendsprache, vielleicht vor 20 Jahren. Das ist ja nicht mehr die jetzt aktuelle. Heute ist ja nicht mehr cool, sondern heute ist fett. Wobei, fett ist auch nicht mehr in. Und solche Sachen, krass oder sowas. Nicht? Nee, oder unsere Kinder haben jetzt noch was anderes. Wie heißt denn das? Die brauchen das doch immer wieder. Aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Ja, ihr habt doch auch Kinder. Jetzt ist im Moment, das ist Hammer. Das ist Hammer. Das ist, alles ist Hammer, so, das ist dann auch. Also, das Lied ist Hammer, oder so, oder du bist Hammer, wenn du gut drauf bist, ne, und so, kann man ja auch sagen, aber das wird auch in 5 Jahren natürlich nicht mehr Hammer sein, weil da wird es ein neues Wort geben dann dafür. Also, das, was ich damit sagen will, ist, die auch Jugendliche können unterscheiden zwischen der Sprache, die sie unter Gleichaltrigen sprechen und denen, den sie mit anderen sprechen. Und hier sollte doch klar sein, Jesus ist eben nicht der Kumpel, mit dem ich in die Disco gehe. Sondern Jesus will mein Herr sein. Also eher das Verhältnis von Chef zu Angestellten oder von Autoritätsperson zu demjenigen, der da zu hören hat. Und das ist ja gerade nicht, was Martin Dreyer macht. Sondern für Martin Dreyer ist es der Kumpel, der sogar noch lockerer ist als ich. Der noch ein bisschen lockerer spricht, als ich das vielleicht tue. Das ist für das, was die meisten Leute dabei betrifft. Nächstes. Volksbibel hat die Gefahr, dass sie Anpassung statt Herausforderung setzt. Die erfolgreichen Außenseiterarbeiten der vergangenen Jahrhunderte waren immer diejenigen, die die Außenseiter oder Gestrandeten herausgefordert und aus ihrem Dreck herausgezogen haben. Diejenigen versuchen, die sich dort anzupassen, sind früher oder später alle gescheitert. Nehmt die Heilsarmee. Was hat die gemacht? Heilsarmee, eine der erfolgreichsten Arbeiten seit 150 Jahren unter Leuten, die aus dem Dreck kommen. Prostituierte, Zuhälter, Alkoholiker. Was machen die? Sagen die, okay, als Missionare, wir müssen jetzt auch abgerissener Anzug, bisschen stinken, bisschen Rotwein rübergießen, dann gehen wir zu den Pennern. Nee, gerade nicht. Genau das Gegenteil. sagen, hier, du musst von vornherein deutlich machen, wir sind total anders. Und gerade das hilft den Leuten aus der Gasse. Denn für die ist vollkommen klar, wenn ich einmal die Heilsarmee angezogen habe, ich gehöre nicht mehr dazu. Das ist ein Schutz, den sie haben. Das ist auch deutlich, ich bin anders geworden. Bei denen ist sogar, die sagen nicht, jetzt machen wir mal, was weiß ich, Abend mal ein bisschen mehr Wein, sondern generell gar kein Alkohol mehr. Also das heißt, das, was ihnen geholfen hat, und dadurch sind ja Millionen Menschen aus dieser Szene rausgekommen, und in Deutschland sind sie ja nicht mehr ganz so groß, aber die größte Arbeit der Heilsarmee ist ja inzwischen in Indien mit mehreren Millionen Leuten dabei sind, dass ihr Hauptgeheimnis ist, gerade das Entgegengesetzte rauszuziehen. Und ich glaube, genau dasselbe hat Jesus auch getan. Jesus hat gesprochen, dass die Leute es verstehen konnten, hat sich aber nicht angepasst an die Leute. Und genau das soll hier getan werden. Ich halte diese Anpassung eher für schädlich als für hilfreich. Das, was wir tun müssen, ist, wenn Leute rauskommen wollen, ihnen eine Alternative bieten. Das muss keine frömmlerische in dem Sinne sein, aber eine echte. Und eine, die auch in der Sprache sich ausdrückt. Und natürlich auch in den Bildern, die da genannt werden. Nächstens, die Volksbibel fragmentiert die Christenheit. Denn jetzt ist ja die Frage, wenn wir jetzt eine Bibel haben für eine Szene, nämlich die Szene der Jugendlichen, die häufig in die Disco und Kneipe gehen. Das sind vielleicht diejenigen, die er das mit ihm anspricht. Dann müssen wir ja mit Recht die Frage stellen, dann müssten wir doch morgen vielleicht eine Bibelübersetzung haben, die dann insbesondere diejenigen anspricht, die meinetwegen die Computerfreaks sind. Denn die verstehen ja nicht die Volksbibel. Die haben ja was ganz anderes. Meinetwegen übersetzt mal etwas in die Computersprache. Dann müsste jetzt vielleicht von der Software geredet werden, die beeindruckt. Oder dem Hacker, der als Teufel bezeichnet wird. Oder die Schöpfung der Welt muss in Bits und Bytes geordnet werden. Man spricht vielleicht von Virtual Reality, wenn es um den Unkraut im Acker geht. Oder von Viren im Rechner, wenn wir mit Anfechtung zu tun haben. Könnte man doch genauso machen, oder nicht? Ich meine, das würden die doch vielleicht besser verstehen. Ich meine, wenn ich jetzt das Argumentationsmuster heranziehe, müsste ich doch sagen, ich kann doch nicht nur für eine Szene, sondern auch für andere. Ja, jetzt könnte man ja auch eine Biker-Bibel haben. Die hat nicht vorne drauf nur mit Motorrad, mit einem Lederanzug, sondern die haben jetzt auch dann richtig die Sprache der Biker, nicht? Versteht natürlich kein anderer Mensch mehr. Wozu führt das mit der Zeit? Wenn wir das konsequent verfolgen, dann hätten wir in 20 Jahren wahrscheinlich in einer Stadt nicht nur theologisch unterschiedliche Gemeinden, sondern 20 verschiedene Gemeinden, jeder hat die nach seiner Szene. Dann gibt es eben meinetwegen, die Esoteriker sind, da ist dann der Heilige Geist plötzlich die wabernde Energie oder so etwas, weil sie es besser verstehen können. Nicht? Oder dann, wenn Jesus heilt, dann können wir das mal als Beispiel machen, ja, das ist die christliche Reiki oder so. Können wir ja genauso machen, warum nicht? Ich habe den Eindruck, hier wird ein Tor aufgestoßen, was wenn wir konsequent folgen, und ich bin davon überzeugt, das kommt noch. Es werden in der Zukunft noch mehr solche Szenebibeln kommen, weil das einfach im Trend liegt im Augenblick. Wird aber dazu führen, die Christenheit versteht sich noch weniger, wird noch mehr fragmentarisiert und die Bibel dadurch noch mehr verfälscht. Und es wird noch schwieriger, miteinander umzugehen. Dass die Volksbibel nicht nur zum Lachen sein soll, das habe ich auch erwähnt. Das, was ich jetzt aber noch viel schlimmer halte, das sind jetzt alle formale Dinge, ist, dass die Volksbibel handfeste Bibelkritik betreibt. Und das finde ich besonders erschreckend. Die Bibelübersetzer der vergangenen Jahrhunderte haben ihr Leben darum gegeben, im wortwörtlichen Sinne. Die sind dafür gestorben, wie zum Beispiel der Tyndale, Wycliffe und andere, sind dafür gestorben, dass sie die Bibel möglichst wortgenau übersetzt haben. Und da kommt einer heute her mit einem Handstreich und schreibt das alles über Bord. Da spricht ihr mit Muslimen und die Muslimen werfen den Christen vor, dass die Christen doch ganz frei mit der Bibel umgegangen sind, dass sie doch alles Mögliche verfälscht hätten, was in der Bibel steht. Stellt euch mal vor, ein Muslim kommt eine Volksbibel in die Hand. Ja, der wird nie mehr Christ. Der sagt, so geht ihr mit dem Heiligen Buch um das, was Gott gesagt hat? Ja, bei uns im Koran ist ganz anders. Und da muss man sagen, zu Recht. Das können wir doch wirklich nicht sagen, wenn wir vorhin gehört haben, kein Wort verändern, kein Buchstabe verändern. In der Offenbarung steht sogar, wer ein Wort wegtut oder dazufügt, dem werden alle Gerichte der Offenbarung, der wird darunter leiden und solche Sachen. Da können wir doch nicht so leichtfertig gehen, dass ohne Not, und es ist ja ganz ohne Not, diese Sachen vollkommen preisgegeben werden. Das ist Bibelkritik. Da werden eindeutige Aussagen in der Bibel gesagt, da spielt doch alles gar keine Rolle, wir übersetzen das mal da ganz anders. Wenn so die Bibel in der Zukunft weiter übersetzt wird, dann ist das tatsächlich wie stille Post. Dann wird es in 1000 Jahren nur noch eine Bibel geben, die kein Mensch mehr versteht. Denn wenn dann die Volksbibel als Grundlage genommen wird, ja, was ist denn einer, wenn der jetzt wieder von der Volksbibel aus übersetzt? Ja, dann ist die Übersetzung der Übersetzung der Übersetzung, hinterher erkennt man dabei gar nichts mehr. Das hier ist tatsächlich Bibelkritik. Ich nenne Beispiele dafür. Historische Fälschungen. Offensichtlich waren zur Zeit Jesu keine Dollar im Umlauf, oder? In Matthäus 27, Vers 9 steht das aber. Das ist nämlich die jüdische Tempelpolitik, dass eben da im Tempel mit Dollar bezahlt worden ist. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja, spielt ja keine Rolle. Ja, aber was versuchen wir denn gerade den Gegner des Christentums zu zeigen? Die Bibel ist historisch zuverlässig und genau. Ja, und da liest einer das, der hat in der Schule vom Religionslehrer gehört, die Bibel, das war alles nur so erfunden, braucht man gar nicht so genau nehmen. Und dann liest er das und wenn er sich noch ein bisschen auskennt, dann weiß er, ja, das stimmt ja alles gar nicht. Ja, die Bibel ist erlogen und erstunken. Dann wird da gesagt, als Jesus von der jüdischen Tempelpolizei festgenommen wird, dass sie ihn festnehmen mit MGs. Ja, hat man zur Zeit Jesu MGs? Mir ganz neu. Wofür muss das denn sein? Da steht doch im Original, dass sie Schwerter gehabt haben. Jetzt frage ich euch mal, kennt ihr irgendeinen Jugendlichen, der nicht weiß, was ein Schwert ist? Ja, selbst die, die nur vom Computer sitzen, die kennen bei World of Warcraft, da kämpfen sie andauernd selbst mit Schwertern. Ich kenne keinen einzigen Jugendlichen, der nicht weiß, was ein Schwert ist. Also wenn hier der Ansatz ist, wir wollen das verständlicher machen, hier wird es nicht verständlicher gemacht, hier geht es einfach bloß darum, um cooler zu klingeln, nimmt man statt eines Schwerts ein MG. Aber in Wirklichkeit, was man macht, und das ist nicht ohne, ist totale Bibelfälschung. Oder wie ist es, wenn die Jünger bei der Speisung der 5000 bei Matthäus 15 ab Vers 32 empfehlen, dass man doch zu Aldi oder McDonald's gehen könnte? Klingt ja cool, nicht? Aber ist natürlich totale Bibelfälschung. Nicht nur, weil es nicht in der Bibel steht, sondern weil es auch historisch falsch ist. Und hier müssen wir sehen, das ist ja gerade die Glaubwürdigkeit. Wenn Lukas sagt, er hat alles ganz genau überprüft, hat genau überprüft, wie es gewesen ist und sagt es zuverlässig dem Theophilus weiter, dann sollte das unsere Leitlinie sein. Wenn Lukas dann sogar schreibt, das war zur Zeit, als Augustus Kaiser war und Kyrenius Landpfleger in Syrien, dann will er uns die Möglichkeit geben, historisch zu überprüfen, das war wirklich so. Diese Möglichkeit wird den Jugendlichen genommen, die Volksbibel lesen dabei. Wie ist es erklärlich, dass Jesus am Palmsonntag nach der Volksbibel Matthäus 21 mit einem roten Mofa nach Jerusalem einfährt? Kennen Jugendliche heute keine Esel? Übrigens, das war einer der Punkte, den Sie jetzt korrigiert haben, habe ich mich ja gefreut. In der neuen Volksbibel steht dann, er fuhr mit einem roten Fahrrad nach Jerusalem. Ja. Jetzt sind also schon die Volksbibelleser sich dann uneinig. Nicht? Der eine hat die alte Volksbibel, der andere die neue. Ja, was hat er denn jetzt gehabt? Vielleicht steht in der nächsten, weil es im Moment bei Jugendlichen in ist, auch nicht mehr Mofa zu fahren. Da merkt man eben, Mofa ist ja typisch, das ist der Martin Dreier, nicht vor 20 Jahren, vor Jugendliche Mofa. Heute ist doch nicht mehr Mofa cool, sondern dann hätte Jesus mit dem Motorroller fahren müssen, nicht? Denn das ist heute unter Jugendlichen eher cool. Das ist vielleicht dann der nächsten Übersetzung. Ich kann sie mir vorschlagen, nicht? Für die dritte Revision. Nein, werde ich nicht tun. Ich will ihn ja nicht da verführen. Darüber hinaus haben sie dann im synoptischen Vergleich neue Probleme. Das heißt nämlich, im Matthäusevangelium fuhr er nun also mit dem Mofa. Beim Lukas-Evangelium ritt er mit einem Esel. Jetzt muss ich fragen, ja, lieber Martin Dreier, wieso machst du neue Widersprüche in die Bibel rein, wo vorher keine waren? Nicht? Also auch hier ein Problem. Da liest also der Jugendliche weiter und plötzlich liest er was ganz anderes und fragt sich, ja, was stimmt denn dabei eigentlich? Also auch da muss ich sagen, das ist doch unsinnig. Darüber hinaus sind dann wohlbekannte Gleichnisse, die wir kennen, werden verfälscht ohne Sinn und dass der Inhalt dadurch auch verändert wird. Anstatt Öl für ihre Lampen fehlt beispielsweise den Frauen aus Matthäus 25 Benzin für ihre Vespas. Ja, und da müssen wir sagen, das ist doch ein total anderes Bild. Denn das Bild für Öl in der Bibel, das steht ja beispielsweise auch für Heiligen Geist. Das ist das Salben der Könige und Propheten im Alten Testament. Das Öl war etwas, was man gegessen hat und so weiter und so weiter. Das ist doch hier was ganz anderes, was man dabei hat. Ein total anderes Bild. Und was passiert dann? Die kurven dann mit durch die Stadt, um dann eine Tankstelle zu finden und kommen dann zu spät zum Hochzeitsfest. In der Gegensprechanlage verhandeln sie da mit dem Bräutigam, der nicht mal Auge mit Auge mit ihnen spricht und so weiter. Aber die ganze Bedeutungsvielfalt von Öl und Licht, das Öl, der auch zum Licht anzünden ist, das also Feuer brennt, Licht bringt, Wärme bringt, das geht alles verloren. Ist nur noch ein technischer Gegenstand. Das heißt also, die Vielfalt der biblischen Motive gerät vollkommen außer Rand und Band dabei, ist etwas total anderes. Obwohl es durchaus möglich wäre, man könnte doch in einer Fußnote für Jugendliche erklären, das ist meinetwegen heute so und so. Das wäre doch viel besser. Oder dann beispielsweise das Gleichnis von dem jungen Wein und den alten Schläuchen. Gibt es in der Volksbibel gar nicht mehr. In der neuen Übersetzung steht immerhin dann als Fußnote dran, fand ich ja gut, dass das früher so anders in der Bibel stand. Nein, da steht einfach in der Volksbibel das Gleichnis von dem alten Computer und dem neuen Betriebssystem. Kann man ja durchaus mal erzählen, wenn man einen lockeren Jugendgottesdienst machen will, aber das darf man nicht als Bibelübersetzung ausgeben. Denn alter Computer und neues Betriebssystem ist zwar manchmal auch ein Problem, aber ein total anderes Problem als der alte Wein und die neuen Schläuche. Der junge Wein und die alten Schläuche, Entschuldigung. Und da müssen wir sagen, hier geht viel von der Bedeutungsvielfalt verloren und ohne Not, statt zu erklären, was es bedeutet, baut man sich neue Probleme aus, verfälscht, weil es natürlich auch gar keinen Computer zur Zeit Jesu gegeben hat und Betriebssystem natürlich auch nicht. Dann sind auch kulturelle Missverständnisse, die neu aufgebaut worden sind. Statt dann etwas zu erklären, werden dann Sachen verändert, die total unsinnig sind. Zum Beispiel aus den 100 Schafen im Gleichnis Jesu werden auf einmal 100 Meerschweinchen. Jetzt für mich die Frage, was soll das? Hat das mit besserem Verständnis zu tun? Darüber hinaus, jeder, der sich ein bisschen mal, da braucht nur ein Jugendlicher mal bei Wikipedia nachschauen und dann fällt ihm auf, dass Meerschweinchen aus Südamerika kommen und zur Zeit Jesu gar nicht da waren.
Jetzt könnte man der natürlich dann glauben, wenn er ganz gläubig ist, naja gut, Jesus hat ihn mal materialisiert aus dem Nichts heraus. Das ist natürlich auch totaler Unsinn. Darüber hinaus wird dann beispielsweise das Siegel aus Offenbarung 8, Vers 1 mit Schloss übersetzt. Also Schloss zum Abschließen. Dabei hat Siegel ja viel mehr Assoziationen, die man erklären müsste. Ein Siegel ist zum Beispiel eine Beglaubigung. Ist ein Schloss eine Beglaubigung? So ein Fahrradschloss? Das hat mit Beglaubigung nichts zu tun. Ein Siegel verschließt auch etwas. Das tut ein Schloss auch. Aber ein Siegel hat eben noch viel mehr. Da steht zum Beispiel auch das Zeichen desjenigen drauf, der versiegelt macht. Also das ist das Identitätszeichen, die Unterschrift. Ein Schloss hat keine Unterschrift dabei. Und so weiter. Also es gibt viel mehr Aspekte, die bei Siegel mit drin sind, die bei Schloss total unter den Tisch fallen. Und das ist auch, da geht eben sehr, sehr viel verloren. Und zwar, wie gesagt, ohne Not. Bibelverfälschung wird da gemacht. Nun, darüber hinaus, ich habe ja auch mit den Schafen gesprochen, die ein Meerschweinchen werden. Was ist mit der ganzen Assoziation? Die Christen werden doch auch als Schafe in der Bibel bezeichnet. Jesus als guter Hirte und all sowas. Das geht ja alles verloren. Wenn da in der Offenbarung steht, das Lamm auf dem Thron, da geht ja auch alles verloren. Diese Beziehung Lamm und Schaf, das ist ja, da steht ja nicht das Meerschweinchen auf dem Thron. Wäre auch unsinnig, nicht? Und da merken wir hier, in der Bibel werden total das auseinandergerissen, Missverständnisse, nicht nur historischer Art, sondern auch kultureller Art, die man nicht verstehen kann. Dann zum Beispiel statt Pharisäer steht da Theologen. Hier, jetzt steht mal vor, ein Jugendlicher, der zum Glauben kommt, der liest da die bösen Theologen, die Jesus alle fertig gemacht haben. Und jetzt kommt er bei euch in die Gemeinde und dann stellt ihr euch als Pastor vor, ja, ich habe Theologie studiert. Was geht bei dem Jugendlichen ab im Kopf? Genau, dann sagt der Feindbild, ah, das ist auch einer von den Pharisäern, bloß weg hier aus der Gemeinde. Ja, ist doch klar, wie soll der denn unterscheiden, dass die Theologen in der Bibel dann eine andere sind als heute? Und dabei muss man sagen, die Pharisäer waren eben nicht vergleichbar mit den heutigen Theologen. Natürlich gibt es auch heutige Theologen, die Unsinn sagen, aber das war total anderes als die Pharisäer zur Zeit des Neuen Testaments. Und auch hier, kulturelle Dinge, die eher platt und falsch wiedergegeben werden und total falsche Assoziationen und falsche Schlussfolgerungen für den Christen heute zur Folge haben. Das Problem ist, dass der Martin Dreyer eigentlich eben kein Theologe ist, sondern dass er mehr ein Pragmatiker ist. Und deshalb diese Sachen interessieren ihn einfach gar nicht. Er sagt, er hat von Gott den Auftrag bekommen und so wie die Leute früher bei den Jesus-Freaks gemäkelt haben, so mäkeln sie jetzt bei seiner Volksbibel. Aber er sieht doch, dass das erfolgreich ist, weil die Leute kaufen es und lesen es und das fühlt er als Bestätigung Gottes an. Er lässt durchaus mit sich reden. Er ist nicht so einer, der kaltschnäuzig, aber er geht nicht drauf ein. Außer so bei Details. Nicht bei Details, als Rückfahren kommt es, okay, dann wird aus dem Mofa mal ein Fahrrad, aber nicht grundsätzlich. Und das ist schade. Also ich denke, der Mann meint es eigentlich gut. Das ist nicht die Frage. Ich will ihm nicht böse Motive unterstellen. Aber er macht sich keine Gedanken über die Brisanz, die das hat. Er macht sich keine Gedanken über die Auswirkungen, die das hat. Sondern bleibt bei dem, von dem er meint, dass er den Auftrag von Gott dafür bekommen hat. Und das ist traurig. An einigen Stellen habe ich schon gehört, beispielsweise hier in Lemgo in der Gemeinde, da war neulich dann der Martin Dreyer zu Besuch gewesen in einer Gemeinde und da war es so gewesen, der hat sich darüber erstaunt gezeigt, dass die in der Gemeinde eben die Volksbibel nehmen. Er hat gesagt, das wollte ich damit doch gar nicht. Also wo er dann selbst zumindest ansatzweise merkt, das läuft in eine andere Richtung, als er das vielleicht mal gut für sich aus seiner Motive gut gedacht hat. Und meine Erfahrung ist, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt, die meisten Leute, die heute Volksbibel lesen, sind nicht die Ungläubigen auf der Straße, sondern sind die Jugendlichen aus christlichen Gemeinden. Das heißt, das ist gar nicht das Zielpublikum, was er vor Augen hat. Das sind nicht die mit reduziertem Wortschatz, die kein Wort mehr verstehen können. Das sind nicht diejenigen, die nie die Bibel aufgeschlagen hätten, die nicht auch mal das erklärt bekommen könnten, sondern das sind die Jugendlichen, denen es cooler erscheint, lockerer erscheint, jetzt eine Volksbibel in die Hand zu nehmen als eine normale Bibel. Und da muss man sagen, auch da total in eine falsche Richtung losgegangen. Es sind so ein paar ganz wenige, die das auch lesen auf der Straße, aber denen hätte man genauso gut auch eine andere Bibel geben können. Denn ich habe ja einige Zeit, mache ich schon Missionsarbeit, ihr wahrscheinlich auch. Und bisher habe ich einige Leute mit zum Glauben geführt, führen dürfen dabei. Und ich bin bisher nie auf eine Volksbibel angewiesen gewesen. Ich habe auch nie Probleme gehabt, dass Leute mich nicht verstehen konnten. Also jetzt verbal, dass ich jetzt mit irgendwelchen Straßenausdrücken operieren musste. Selbst bei Jugendlichen nicht. Man kann normal sprechen. Es gibt natürlich die Sprache Kala ansprechen. Da muss man dann schon mal ein bisschen runter auf die normale Sprache. Aber normale Sprache heißt nicht Straßensprache. Nun, ein anderer Punkt, es gibt auch diese irreführenden Assoziationen, ich habe schon darauf hingewiesen, auf die Theologen, oder ich meine, ich halte es für problematisch, das ist jetzt natürlich eine Sache des Gefühls dabei, da wird Lydia vorgestellt, Apostelgeschichte 16, die, so steht da, mit Special Stoffen dealt. Naja, tatsächlich, in der Jugendsprache heißt dealen manchmal auch einfach nur verkaufen, das gibt es. Aber es gibt jetzt auch andere Jugendliche, die diese Jugendsprache nicht verstehen und für die, oder für Ältere, wie jetzt für mich, heißt dealen, ja, in erster Linie Drogen. Nicht? Und Special-Stoffe, naja, da denke ich nicht zuerst an Seide und Samt, sondern Special-Stoffe im Zusammenhang mit Dealen, ja, da denke ich dann vielleicht an Speed oder so etwas. Nicht? Ja, und da halte ich, also das ist ja nur ein Beispiel von vielen anderen, wo ich sagen würde, auch das halte ich nicht für ganz unproblematisch.
Darüber hinaus ist es auch, glaube ich, ein Irrtum anzunehmen, dass wenn man den Inhalt eines Textes verändert, dass dann nicht auch, also wenn man die Form verändert, Entschuldigung, dass sich auch nicht der Inhalt verändert. Ich habe das ja an Beispielen deutlich gemacht. Ich glaube, wenn man eine andere Sprache nimmt, verändert sich auch der Inhalt und das berücksichtigt er dabei nicht. Beispielsweise bei den Antithesen in der Bergpredigt, da stellt er die Lehre der Alten, der Interpretation den biblischen Geboten gegenüber. Die Volksbibel macht daraus, im alten Vertrag steht. Natürlich ist es durchaus möglich, dass Jesus sich hier aufs Alte Testament bezieht, wahrscheinlich tut er das aber nicht. Nämlich wahrscheinlich setzt Jesus sich hier auseinander mit der pharisäischen Interpretation des Alten Testaments. Denn dann müssten wir sagen, wo steht denn im Alten Testament, du sollst deinen Feind hassen? Das steht da ja gar nicht. Das war die Interpretation der Pharisäer. Aber weil Martin Dreyer liest das und er denkt dabei, aha, Antithesen sind jetzt Altes Testament, schreibt er auch Altes Testament. Hat dadurch aber noch einen größeren Widerspruch, denn was ist jetzt das Problem? Aha, dann widerspricht sich Gott ja selbst. Im Alten Testament sagt Gott so und im Neuen Testament sagt Gott so. Ich glaube, dass das eben gar nicht der Fall ist. Wenn Jesus spricht, die Alten haben euch gesagt, ist das gerade nicht das Alte Testament, sondern sind das die Alten, war nämlich damals auch ein Terminus Technicus, ein Fachbegriff, für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten. Und dass er die damit meint. Die Pharisäer haben euch gelehrt, das Alte Testament sagt. Denn wie steht schon im Alten Testament? Da ist zum Beispiel, ja, Jesus mit dem Ehebruch sagt. Und sagt, wenn ihr schon eine Frau angesehen habt, habt ihr schon Ehebruch begangen. Ja, das ist doch aus dem Alten Testament. Das ist nämlich das 10. Gebot. Da steht nämlich, du sollst nicht begehren deines Nächsten und so weiter Weib. Nicht? Also das heißt, es ist nicht gegen das Alte Testament, sondern es ist gegen die Interpretation. Das kommt hier aber, fällt dann unter den Tisch. Das Vaterunser beginnt dann nach Volksbibelstil folgendermaßen. Hey, unser Papa da oben. Du allein sollst auf der Welt ganz groß rauskommen. Ja, verständlich ist dieser Text ja durchaus, aber es werden einige wichtige Aspekte des Originals fallen unter den Tisch. Denn du da oben meint in der Volkssprache meistens naja, die Höhergestellten, das heißt die Politiker zum Beispiel, die aber gerade nicht mit gemeint sind, weil Himmel lässt doch an was ganz anderes assoziieren. Himmel ist natürlich, was wir sehen, aber Himmel ist auch die total andere Welt, nämlich dass Gott in einer anderen Dimension sozusagen ist. Himmel ist der Herrschaftsbereich Gottes in der Bibel. Und nicht nur du da oben. Also auch hier werden durch die Sprache andere Dinge mitvermittelt dafür. Beim Siegel habe ich ja schon darauf hingewiesen. Auch die Übersetzungsprinzipien halte ich für sehr bedenklich bei der Volksbibel. Darüber hinaus der Person, der Charakter Jesu wird verfälscht. Es wird der Mensch statt Gott in den Mittelpunkt gestellt. Es geht nicht darum, Gott groß zu machen, sondern dem Menschen nach dem Mund zu reden. Auch dafür erwähne ich dann zahlreiche Beispiele in meinem Buch. Schlussfolgerung daraus, ich halte die Volksbibel grundsätzlich für nicht empfehlenswert. Wenn man jetzt einen Jugendgottesdienst evangelistischer Art hält und sagt, jetzt mache ich euch mal eine freie Nacherzählung, was das denn, wie man das auch ausdrücken könnte, und dann ganz gezielt einen Text rauszieht, der einigermaßen in Ordnung ist, kann man das machen. Aber dann darf man das nicht als Bibelübersetzung und schon gar nicht als Wort Gottes kennzeichnen. Das tut Martin Dreyer und ich glaube, dass er hier Jugendlichen mehr schadet als hilft und auf Dauer eher einen Trend in Gang setzt, der, ich habe es genannt, zur Fragmentarisierung, Generationenkonflikt und so weiter stattfinden wird. Beitragen wird. Ja. Also das hängt ein bisschen davon ab, natürlich von den Kindern, wie weit die in ihrer sprachlichen Entwicklung sind, wie weit die beim Lesen sind und so weiter. Also ich würde sagen, guter Einschnitt ist meinetwegen, wenn sie von der Grundschule rauskommen, in eine weiterführende Schule kommen. Dann sind sie mit der Sprache kommen, sind so einigermaßen, sind jetzt 4 Jahre, haben sie Schreiben und Lesen gelernt, jetzt geht das langsam ein bisschen besser. Und ich würde sagen, lieber frühzeitig eine Herausforderung, weil wenn sie erstmal in die Pubertät kommen, sind Herausforderungen immer viel schwieriger. Deshalb lieber ein bisschen früher anfangen und dann, ich würde im Moment zum Beispiel die Schlachterübersetzung empfehlen, weil die, meine ich, relativ gut lesbar ist, sehr wenig Fachbegriffe benutzt und da am ehesten drankommt und relativ textgenau ist. Manche Kinder, habe ich durchaus auch schon erlebt, die sind dann in der Grundschule beim Lernen ganz fit und fleißig, da würde ich sogar sagen, kann man das überspringen, da kann man direkt mit so einer Bibelübersetzung anfangen. Obwohl ich jetzt nicht so gut lesen konnte als kleines Kind. Meine erste Bibel war keine Hoffnung für alle, war auch damals nicht ganz so verbreitet. Meine war eben dann die ältere Schlachter, danach eben dann mal Luther. Das war dann schon eine Umstellung, weil es eine alte Luther war von 1912. Aber diese Schlachter am Anfang fand ich recht gut, habe ich gut verstanden als Jugendlicher. Also ich habe dann angefangen, die zu bekommen. Ich glaube, ich war 11 oder 12. Und ich denke, in dem Alter ist das eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, die dem Kind hilft. Denn hier willst du ja auch die Lesegewohnheiten deines Kindes für die weitere Zukunft mitprägen. Und das ist dann, glaube ich, schon gut. Wenn man jetzt vermittelt nicht, ach, das ist ja so schwer und so, sondern das zu sagen, jetzt kannst du mal eine richtige Bibel hier nehmen, jetzt kannst du mal richtig damit studieren. Ich würde auch durchaus Kindern dann versuchen, wir müssen ihnen natürlich eine Hilfe geben, wie gehst du mit der Bibel um? Entweder so eine Bibellesehilfe oder mal eine Konkordanz an die Hand geben, Bibellexikon, dass Sachen, die sie nicht verstehen, auch sich raussuchen können. Weil sonst sind natürlich manche Sachen unverständlich für Kinder. Aber dann müssen wir ihnen gleich einen richtigen Weg zeigen, wie sie Antworten finden können und nicht so einen Scheinweg, in dem wir einfach das unter den Tisch fallen lassen.
Nun, ich will jetzt nicht mehr lange dabei verweilen, aber weil ich es angekündigt habe, zumindest ein paar Worte darüber noch sagen. Das ist nämlich die Bibel in gerechter Sprache. Die Bibel in gerechter Sprache, ich habe das auch schon kurz einmal an einem der Abende angedeutet, wird im landeskirchlichen Kreis, ist da weit verbreitet, ist von dem Gütersloher Verlagsgesellschaft herausgegeben, in der letzten Buchmesse im Herbst in Frankfurt vorgestellt worden, ist seitdem durchaus ein Erfolg, hat allerdings auch Kontroversen hervorgerufen. Es sind immer mehr, insbesondere Pfarrerinnen, die das in ihren Gemeinden als Normalbibel einführen. Ich habe mit einigen Leuten aus Landeskirchen gesprochen, die sich dann darüber erschreckt gezeigt haben, weil es gibt deutliche Veränderungen. Deutliche Veränderungen sind, ihr werdet Beispiele in meinem Heft finden, in meinem Büchlein finden, sind, dass beispielsweise durchgehend durch die ganze Bibel wird immer der Gottesname gewechselt in Gott oder Göttin. Also meinetwegen Psalm, die ihr kennt, plötzlich steht dann da, statt dem Herrn steht dann da die Göttin oder so etwas. Das ist also einer der Ansatz, man will in drei Punkten gerecht sein. Also ich habe dann auch die Schriften gelesen von den Herausgebern, wie sie da interpretieren. Ich habe die Bibel zum großen Teil gelesen. Sie sagen, sie wollen gerecht sein. Sie sagen auch, die bisherigen Bibeln seien ungerecht. Also alle anderen sind ungerecht. Sie schreiben auch, sie seien die Bibelübersetzung des 21. Jahrhunderts. Also es ist ein großer Anspruch dabei, den sie haben. Nun, der Ansatz ist erstmal, die bisherige Bibel sei ungerecht für Frauen, ungerecht für Juden und ungerecht für Arme. Und das wollen sie korrigieren. Und ich zitiere dann auch wörtlich, sagen sie dann dabei, dass die Bibel, weil sie ungerecht ist, muss man sie eben korrigieren. Hiermit verabschieden sie sich natürlich davon, dass es von Gott inspiriert, sondern wir sind heute der Maßstab dessen, was gültig ist. Man könne sogar in den Bibeltext eingreifen, wenn es nötig sei. An einigen Stellen finden wir das, so heißt das nicht die Apostelgeschichte, sondern die Geschichte der Apostelinnen und Apostel. Wobei ihr könnt natürlich durchgehen, Apostelgeschichte gibt es keine einzige. Es gibt dann interessanterweise auch die Pharisäerinnen. Wobei historisch, könnt ihr nachsuchen, historisch ist keine einzige Pharisäerin überliefert. Außer natürlich die verheiratet waren mit Pharisäern, aber die waren keine Pharisäerinnen, sondern die waren Frau eines Pharisäers, was auch einen Unterschied macht. Dann sind die Priesterinnen im Alten Testament, wobei es keinen einzigen Priester gegeben hat. Also hier, wo man die Frauen an Stellen setzt, wo es gar nicht der Fall war. Das macht man bei den Juden genauso. Wenn dann beispielsweise die Juden sagen, bei der Kreuzigung Jesus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, dann stehen die Anmerkungen dazu, wie die Übersetzer sagen, das kann man ja heute so nicht sagen, denn das würde ja von den Neonazis herangezogen und das würde ja die Judenverfolgung bestätigen und befürworten. Also muss man das anders übersetzen, weil das ungerecht ist. Und so geht das durch die ganze Bibel durch. Also das heißt, viele, viele Stellen, die ganz deutlich in der Bibel stehen, zum Beispiel alttestamentliche Stellen, Gerichtsansagen aus Jeremia über Israel. Da steht, das darf man doch so nicht sagen, weil das ja heute Leute bestätigt, die dann antisemitisch eingestellt sind. Dass man hier natürlich total unhistorisch umgeht, das fällt dabei unter den Tisch. Darüber hinaus, dass man ja mit historischen Quellen so nie umgehen kann. Ein Historiker hat das Ziel, möglichst genau wiederzugeben, was der ursprüngliche Wortlaut war, egal in welchen Dokumenten. Und auch für einen Ungläubigen ist doch die Bibel erstmal ein historisches Dokument. Und da muss man sagen, ich kann ja hinterher interpretieren, was ich will. Und dann kann ich das ja darüber diskutieren. Aber hier nehme ich den Gliedern der Gemeinde die Möglichkeit, das den Originallaut erstmal festzustellen. Das heißt, hier ist ein, und das sagen sie auch deutlich, dass die Übersetzer wurden ausgesucht, ob sie feministische Theologie vertreten. Und die sollte dann darin zum Ausdruck kommen. So ist beispielsweise Frau Schöttoff, eine bekannte feministische Professorin, hat dann das Matthäusevangelium übersetzt und voll von Hinweisen auf die Frau, was die bedeutet und wie sehr schlecht das Patriarchat ist und all solche Sachen, was Jesus natürlich nie gesagt hatte. Also hier, man setzt eine Zeitgeistbrille auf von dem, was mir passt, versucht das aber nicht als theologischen Kommentar deutlich zu machen, sondern in den ursprünglichen Text mit hinein zu interpretieren. Natürlich gibt es auch bei der Bibel ein paar Dinge, die gar nicht schlecht sind. Beispielsweise im Alten Testament gibt man mehr Wert darauf, dass man nicht nur Herr übersetzt, was ich durchaus sinnvoll finde, sondern dann auch mal El Shaddai, El Adonai, also diese Vielzahl der Götter des Namens hineinnimmt. Problem nur, dass die dann in der Hälfte der Stellen verweiblicht werden. Also die machen das eben so per Würfelsystem, nicht? Hier männlich, da weiblich, hier männlich, da weiblich. Liest sich dann sehr holperig vielfach und natürlich ist Verfälschung der Bibel, muss man auch hier eindeutig sagen. Und so auch diese Bibelübersetzung hat das Problem, hier ist nicht nur der Bibelkritiker, der in der Gemeinde predigt und sagt, das sei alles so nie geschehen, sondern hier ist derjenige, der den Gemeindegliedern sozusagen per Erziehungsprogramm ein Umdenken anbietet und sie damit hineinnimmt, wo ihnen gar nicht mehr möglich ist, selbst sich eine Meinung anhand der Bibel zu bilden. Das halte ich für ein großes Problem. Und das wird auch in der Zukunft leider, muss ich hier sagen, wahrscheinlich in den Kirchen, insbesondere der evangelischen Kirche, sich immer weiter verbreiten. Es sind ja, ich erwähne das auch bei mir, es sind zahlreiche Kirchen, Präsidenten, selbst Bischöfe evangelischer Kirchen, die sich dahinter gestellt haben. Also nicht nur irgendwelche kleinen Lichter, die man sagen kann, also die da ihre Sachen machen. Natürlich Theologieprofessoren und Professorinnen insbesondere,
Einigen Feministinnen geht das auch nicht weit genug. Die wollen dann eben auch beim Vater unser, da steht dann eben Vater, also Vater und Mutter unser, und so wollen sie noch stärker verändern, weil sie meinen eigentlich, die Frauen seien die Guten und die Männer seien die Bösen. Ganz so weit geht man da noch nicht, aber wer weiß, vielleicht bei der nächsten Revision der Bibel in gerechter Sprache. Falls ihr dann noch mehr zu lesen wollt, ich erwähne dann Textbeispiele, genaue Auseinandersetzungen, Zitate von den entsprechenden Personen, die das übersetzen, eben hier mit drin, da könnt ihr noch mehr lesen. Ich habe das mal etwas an den Rand gestellt, weil ich jetzt die Zeit schon ausgekostet habe und wie es so häufig ist, alles doch nicht gesagt werden kann. Trotzdem ein paar Minuten noch für Rückfragen. Das liegt ganz einfach daran, also die Bibel in gerechter Sprache ist da ja stärker in der Volkskirche. Die Volksbibel ist dann stärker bei den Freikirchlern, aber nicht nur, sondern manchmal auch bei den Landeskirchlern. Der Ansatz steckt einfach dahinter in der Hermeneutik. Ist jetzt ein Fachwort. Hermeneutik heißt die Lehre, wie legen wir die Bibel aus? Und das ist der Kern- und Knackpunkt. Die einzelnen Bibelverse, jetzt kann man darüber streiten, dieser oder jener, wie übersetzt man es besser, die sind eigentlich Auswirkungen dieser hermeneutischen Voraussetzungen. Hermeneutik heißt, was ist die Bibel denn überhaupt? Und für den modernen Theologen heute ist die Bibel nicht das von Gott inspirierte Wort, sondern sie ist freie Verfügungsmasse. Die meisten Theologen würden sagen, wenn man sie jetzt mal auf den Punkt festnagelt, dann würden sie sagen, das sind die Erlebnisse, die Menschen mit Gott haben. Das sind die Gedanken, die sich Menschen früherer Jahrhunderte über Gott gemacht haben. Weil das aber ja nur Gedanken von Menschen sind und diese Menschen in einer anderen Kultur lebten, dann kann ich das natürlich alles über Bord werfen. Das heißt, ich kann das als Anregung nehmen, ich kann mich da innerlich durch motivieren und inspirieren lassen, aber ich bin nicht verpflichtet, das zu glauben und zu übernehmen. Und wenn ich so die Bibel sehe, also wenn sie für mich nicht, wie sie ja selbst vorgibt, die Bibel sagt ja, sie ist von Gott eingegeben. Wir lesen im 2. Timotheusbrief, es ist keine Offenbarung, also keine Prophetie von Menschen, sondern aus dem Geist Gottes und so, wird da ja alles gesagt, Gott steht dahinter. Oder wenn Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, dann ist das dieser dauerhafte Anspruch, dieser Anspruch, hier redet Gott. Der wird aber von all diesen Theologen, die hier sowas übersetzen, wird das ad acta gelegt. Und da wird gesagt, es gibt nur so eine allgemeine Aussage, so eine globale Aussage und die kann ich dann natürlich herausfinden, jeder für sich selbst. Und die muss ich transportieren und alles andere spielt keine Rolle. Und das tun eigentlich alle diese drei Bibelübersetzungen. Alle diese drei Bibelübersetzungen haben sich verabschiedet von einer Inspiration der Bibel, die bis ins Wörtliche hineingehen kann, sondern die sagen, es gibt da so ein allgemeines Gefühl, so eine allgemeine Aussage und die behalten wir bis heute und die unterscheidet sich natürlich bei den feministischen Theologen, ist das Allgemeine, Jesus ist für die Emanzipation der Frau. Das ist das, was Sie sagen. Oder er ist gegen Antisemitismus. Oder er ist für eine multikulturelle Gesellschaft. Und so übersetze ich die Bibel. Und das ist jetzt nicht nur heute. Das gab es schon im 19. Jahrhundert. Da gab es rationalistische Bibelübersetzungen. Ich habe ja kurz, bin ich darauf eingegangen. Da wurde dann zum Beispiel Gleichnisse Jesu unter den Tisch fallen lassen, weil sie nicht passten. Da wurden Wundererzählungen umgeschrieben, damit sie mehr dem materialistischen Weltbild entsprachen und so weiter. Da hat man zum Beispiel auch sehr viel in der Rationalismus viele Hinweise auf den Sündentod Jesu rausfallen lassen. Ich war vor einiger Zeit bei einer Tagung, die von der Kirchlichen Hochschule in Bethel heraus angeboten worden ist, über das Abendmahl. Und dann wurde ganz deutlich gesagt, Abendmahl hat mit Sühnetod Jesu nichts zu tun. Das sei eine, so wurde gesagt, patriarchale, mythologische Vorstellung der Antike. Sondern, ja, wofür ist das Abendmahl? Ja, das Abendmahl ist ein Zeichen der Solidarität, das die Armen mit den Reichen teilen. Ja, das ist heute gängiger Usus in der evangelischen Kirche. Ich habe da mit Professoren diskutiert, mit Pfarrern diskutiert. Ich habe die natürlich auch gefragt, ja, was steht in 1. Korinther 11? Da steht doch, der hungrig ist, soll erstmal zu Hause essen und dann soll das Abendmahl nehmen. Ja, was ist das mit dem Teilen? Ja, die sind nicht verlegen um eine Antwort. Die sagen, ja, das gilt für diejenigen, die nicht teilen wollen. Die sollen zu Hause essen. Ist natürlich total absurd, ne? Aber so wird das heute ausgelegt, weil man auch in Theologenkreisen Blut, Sühnetod Jesu, das kann doch nicht sein. Und wenn man das im Kopf hat, diese Theologie, dann versucht man die Bibeltexte natürlich dementsprechend umzuschreiben. Also wie gesagt, das Problem ist, die wollen nicht irgendwas Böses, sondern die haben von vornherein diese Hermeneutik, diese Stellung zur Bibel, eine total andere als wir hoffentlich das haben, nämlich diejenige, das sind freie Erfahrungen, freie Überlegungen und genauso können wir heute überlegen. Und das mündet letztendlich da rein, ich bin gerade bereit, einen Aufsatz zu schreiben über Neil Donald Walsh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Bestseller, Millionenauflage weltweit über seine Gespräche mit Gott, hat 2 Internetseiten offiziell, könnt ihr viele Sachen sehen. Das mündet dann darin, dass er nämlich heute selbst mit Gott sprechen kann und Gott für ihn im Gespräch mit ihm zahlreiche Dinge aus der Bibel korrigiert hat, zum Beispiel korrigiert hat, dass es eigentlich gar keine Sünde gibt, sondern dass du Sünde dir selbst vergeben kannst und solche Sachen. Das ist dann der nächste Schritt. Erstmal, das sind Erfahrungen und Leute in früheren Jahrhunderten. Ich habe heute meine. Er sagt dann sogar, Gott spricht zu jedem von uns und zeigt mir, was für mich gut ist. Und dieses Neil Donald Walsh, ich habe in den letzten Jahren immer mehr Leute erlebt, selbst Intellektuelle, die total auf den abfahren und den total toll finden und dann brauchst du die Bibel gar nicht mehr.
weil Gott zu dir spricht, dann weißt du selbst. Dann liest du eben die Bücher von Hal Donald Walsh. Millionenauflage. Also bis zur letzten Revision der Gute-Nachricht-Bibel hätte ich mich eindeutig für die Hoffnung für alle ausgesprochen. Jetzt würde ich das nicht mehr so eindeutig machen. Ich habe den Eindruck, sie sind durchaus beide als Einstiegsbibel empfehlenswert. Die ältere Hoffnung für alle hatte starke theologische Defizite, starke Verfälschungen von Bibeltexten. Da ist man eher etwas zurückgerudert, hat also wieder etwas genauer übersetzt. Trotzdem möchte ich hier deutlich sagen, beide sind keine Übersetzungen, sondern sind eher Übertragungen. Das sollten wir im Kopf behalten. Aber ich denke, also ich meine, beide sind heute durchaus einsetzbar als Übertragungen. Die ältere, also wenn ihr noch ältere habt, von der Hoffnung für alle, von der Guten Nachricht Bibel, die würde ich eher sein lassen, die würde ich keinem geben. Da sind also wirklich deutliche Veränderungen, Verfälschungen. Manchmal ganze Bibeltexte fehlen dabei. Das ist in der neuen, hat man da einiges korrigiert und verbessert. Ja, das stimmt, ist vollkommen richtig, dem würde ich mich anschließen, aber es gibt eben kein Gesetz, was das schützt oder verbietet. Deshalb, das, was wir tun können, ist öffentlich dazu Stellung nehmen, das tue ich in so etwas und in Zeitschriftenartikeln, die ich dazu geschrieben habe, in Diskussionen dazu stehen. Das Wichtigste, was wir aber alle tun können, ist bei uns, in unserem Umfeld, unserer Familie und unserer Gemeinde mitwirken, dass das da nicht zum Zug kommt. Das kann jeder von uns tun. Denn im Moment sagen wir vielleicht noch, das machen die anderen. Ich garantiere euch, wartet 10 Jahre, wartet 15 Jahre, die Volksbibel wird, wenn sie jetzt noch nicht angekommen ist, bei euch auch in der Gemeinde angekommen sein. Ich glaube, da muss das in der Gemeinde deutlich angesprochen werden. Und ich würde in der Gemeinde, wenn ich jetzt Gemeindeältester wäre, ein Verbot dafür geben, dass in Gemeindeveranstaltungen die Volksbibel benutzt wird. Und das muss man natürlich begründen, nicht? Dann würde ich ein paar Begründungen machen. Und dann würde ich sagen, okay, wer sich privat für sich lesen will, das ist ja seine persönliche Entscheidung. Aber hier würde ich auch keine lange Diskussion machen. Wenn du mit der Diskussion einmal anfängst, du kriegst die hinterher nicht mehr unter Kontrolle in der Gemeinde. Und deshalb hier würde ich sagen, eure Verantwortung ist bei euch zu Hause, bei euch in der Gemeinde, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch in der Öffentlichkeit, diesen Trend generell zu brechen. Das werden wir nicht tun können. Ein paar Leute sind, die sich in der Öffentlichkeit äußern, das tue ich ja auch, aber auch das dreht diesen Trend nicht um. Der ist in der Gesellschaft mit drin und wir können dafür beten natürlich, dass Gott dort eingreift, mal einen Gegentrend setzt. Aber wir können im kleinen Maßstab etwas dazu nehmen, dass das nicht diese flächendeckende Wirkung hat. Und letztendlich bin ich ja für das, was ich tue, für Gott verantwortlich und nicht für das, was irgendein Pastor XY tut, irgendwo ganz anders. In vielen Fällen ist das so. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir eben nicht nur als die Miesmacher dastehen, die jetzt alles verbieten, sondern umgekehrt den Kindern auch Freude vermitteln am Lesen der Bibel. Jetzt die Frage natürlich, wie wir das tun. Das wäre jetzt ein ganz eigenes Seminar, wo ich euch ein paar Tipps geben kann zum Bibellesen, wie man das interessanter gestalten kann und so. Wäre durchaus noch eine interessante Maßnahme. Aber das will ich jetzt nicht mehr anfangen, weil wenn ich jetzt anfange, dann kommt ihr vielleicht nicht mehr zum Mittagessen. Ja. Aber das müssen wir natürlich, also einerseits ist zu sehen, wo ist eine Gefahr, andererseits müssen wir auch sehen, wie können wir Leute dahin zu motivieren, dafür zu zahlen, dass die Bibel relevant ist, dass man das auch Spaß machen kann, sich damit auseinanderzusetzen. Das braucht auch kreative Ideen und das muss eine Gemeinde natürlich genauso machen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist nicht damit geholfen, so eine Kurzfristtherapie, ach, jetzt liest keiner mehr in der Bibel, dann setzen wir das Niveau immer weiter herab, bis die Bibel zum Unterhaltungsroman oder zur Comedy verkommt. Damit helfen wir letztendlich niemandem. Und da sind wir herausgefordert, für uns erstmal, uns eine Überzeugung zu machen, dann in unserer Familie und Gemeinde und wenn wir dann eine Möglichkeit haben, auch im größeren Maßstab. Und ich denke, und das ist notwendig. Und wir werden sehen, das etabliert sich mit der Zeit. Es gab am Anfang auch bei der Volksbibel ein paar Leute, die dann was gesagt haben. Jetzt wird das immer weniger. Irgendwann, man gewöhnt sich daran. Wie das leider bei so vielen Sachen ist. Und interessanterweise bei solchen neuen Bibelprojekten, wie auch bei manchen anderen blasphemischen Äußerungen der Öffentlichkeit, in den letzten Jahren sind es immer mehr Muslime, die dagegen protestieren. Selbst sogar öffentlich. Wo ich mich frage, in was für einer Welt sind wir, nicht? Dass Freikirchler Bibelverfälschung betreiben und Muslime sich dagegen verwehren. Ja, warum verwehren die sich? Ja, weil die ja sagen, auch die Bibel ist Wort Gottes. Wenn auch ein bisschen verfälscht durch die Christen in der Vergangenheit, eben, dass da nichts von Mohammed drinsteht und solche Sachen, Jesus Gottes Sohn ist, aber es ist Wort Gottes, denn das sagt Mohammed selbst, das darf man doch nicht einfach so preisgeben. Wie gesagt, die sind ja jetzt nicht, die gehen nicht von der Inspiration aus, wie wir das ausgehen, aber immerhin so, dass sie diese Art von Bibelverfälschung und Blasphemie eigentlich nicht unterstützen. Ja, und das ist erschreckend. Ich meine, es ist gut, dass sie es machen, aber es ist erschreckend, dass Christen selbst dafür so wenig sensibel sind. Und wie gesagt, Freikirchler, was ich ja gar nicht verstehe, wenn ihr seht, der Anfang der Brüderbewegung, da ging es darum, die Bibel ganz treu und nur bei der Bibel heute, durchaus selbst in Brüdergemeinden dann die Volksbibel nicht mehr tabu ist. Finde ich unverständlich.
Leute wie Luther, die ihr Leben dafür gegeben haben, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, möglichst genau. Heute in der lutherischen Kirche, nicht? Verfügungsmasse, egal. Bibel in gerechter Sprache. Jesus, der erste Feminist oder sowas. Ist ein bisschen absurd, nicht? Aber das gibt es manchmal. Also da war doch neulich auch ein Fall Homosexualität. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. War eine Weltkonferenz der anglikanischen Kirche in England. Und da wollten die englischen Bischöfe, wollten die Homosexualität für Gemeindeglieder, also Trauung für Homosexuelle, wollten sie durchsetzen. Und was war dann gewesen? Dann haben mehrere anglikanische Bischöfe aus Afrika protestiert und haben gesagt, wenn ihr das tut, dann treten wir aus dem Weltbund der Anglikaner aus. Muss man doch sagen, ist irgendwie verdrehte Welt, nicht? Diejenigen, die früher in Afrika missioniert haben, sind diejenigen heute, die von den Afrikanern auf die Finger geklopft bekommen. Ja. Gut, noch Fragen für den Augenblick? Sehe ich im Augenblick nicht. Ihr könnt ja gerne hinterher noch auf mich zukommen. Dann werde ich zum Abschluss mit euch beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du dich uns mitgeteilt hast und dass wir in der Bibel zuverlässige Informationen davon haben, was du von uns willst, davon haben, wie du Geschichte geschrieben hast mit Israel und mit der ersten Gemeinde. Wir danken dir dafür, dass es über Jahrhunderte hinweg so zuverlässig überliefert worden ist. Wir danken dir dafür, dass wir in der Bibel Wahrheiten erfahren können, die überzeitlich gültig sind. Wir danken dir dafür, dass wir in unserem Leben erfahren konnten, dass das auch wirklich Leben verändert und dass das Wahrheiten sind, die gelten, selbst wenn irgendein Zeitgeist sich oder irgendeine Mode sich in unserer Zeit ändert. Und mit Erschrecken sehen wir, dass immer mehr Leute, die sich Christen nennen, mit deinem Wort so oberflächlich umgehen, dann tut uns das weh. Wir möchten dich bitten, dass du uns davor bewahrst, sondern dass du uns hilfst, einen guten Zugang zu deinem Wort zu bekommen, dass du uns hilfst, auch das zu verstehen, was uns schwerfällt zu verstehen und dass du uns der Weisheit gibst, mit Menschen umzugehen, ihnen die Bibel nahezubringen und ihnen zu helfen, das zu verstehen. Und ich möchte dich bitten, gerade für die Leute auch, die für solche Bibelübersetzungen mitverantwortlich sind, dass du ihnen ins Gewissen sprichst und dass du ihnen deutlich machst, wo da die Probleme liegen und dass dann auch Veränderungen vorgenommen werden. Amen.